Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in der Rheinland-Pfälzischen Landesvertretung zum Mediendisput zu unserer Diskussion. Wir haben heute ein sehr spezielles Themenfeld, nämlich die Hassliebe zwischen Politik und Medien. Sehr interessant, ist nicht so oft diskutiert worden, und wir haben, wie Sie sehen, ein breites Feld zwischen den Milieus, sowohl Journalisten als auch Politikerinnen, Politiker, und wollen die bis jetzt doch oftmals tabuisierten Stellen etwas austrapezieren und thematisieren. Später haben Sie wie üblich auch Gelegenheit, nochmal selbst Fragen zu stellen und Ihre Statements einzubringen. Und am Ende gibt es wieder traditionell extrem guten rheinland-pfälzischen Wein und auch eine repressionsfreie Hirsesuppe, wie Sie das kennen. Und die Gesprächspartner hier oben werden Ihnen dann noch zur Verfügung stehen. Der leere Stuhl ist quasi symbolisch. Herr Kobjuweit musste heute Nachmittag absagen, weil er offenbar was Falsches auf dem CDU-Parteitag gegessen hat. Und das hat ihn so in Mitleidenschaft gezogen, auch seine Kollegen, dass er leider nicht kommen kann. Aber ich glaube, wir sind hier oben optimal besetzt, um entsprechend zu agieren. Fang an mit Bernd Ulrich. Stellvertretender Zeitchefredakteur und ein Spezialist für das Verhältnis Nähe-Distanz zwischen Politik und Medien, weil er, glaube ich, der Einzige ist, der auch viele Jahre operativ in Spitzenfunktionen bei den Grünen gearbeitet hat.
Journalistische Übertreibung, 2 Jahre.
2 Jahre, ist aber schon, das sind 24 Monate, eine ganz lange Zeit. nicht allzu viele Assistenten halten das aus. Aber jetzt mal nochmal auf...
Ist auch erst 20 Jahre her.
Ja, trotzdem, darf man es trotzdem erwähnen.
Absolut.
Ich sage es ja nur, ich sage es nur deshalb, weil das ja nicht so häufig vorkommt, dass man diese Erfahrung hat und eben aus dieser Situation so beide Seiten kennt, wie es so schön heißt, und vielleicht besser beurteilen kann, wie wichtig Nähe und Distanz ist und weiß vielleicht, wie Politik funktioniert. Also das sozusagen vorhergesagt. Es gibt noch einen anderen, Franz Sommerfeld, den Sie auch noch kennen, DKP, MSB-Spartakus-Chef, heute Vorstand von Neven Dumont. Also es gibt noch einige andere. Ne? Auch der Sohn des Chefredakteurs von der Zeit, Jerry Sommer. Und viele andere. Von daher ist es nichts Besonderes. Ich wollte Sie gar nicht da irgendwie jetzt auf den falschen Fuß treffen. Also kommen wir zum Punkt, wie schaut es aus? Nähe und Distanz im Berliner Betrieb. Wie beurteilen Sie dieses Verhältnis? Gibt es gibt's diese Verachtung, die wir sozusagen als Hypothese aufgestellt haben, zwischen Politik und Medien?
Also das Verhältnis ist natürlich gespannt, aber ich denke, man kann über heute ganz gut reden, wenn man es vergleicht im Laufe der Jahrzehnte, was eigentlich passiert ist. Und es gibt ja den berühmten Satz von Jürgen Leinemann, dass Nähe Korruption erzeugt oder Korruption durch Nähe. Und das war von ihm aus damals gesehen ein sehr kluger Satz. Man muss sich aber vorstellen, was das für eine Situation war. Er begegnete damals als einer der sensibleren Journalisten, auch vielleicht weicher, als das damals üblich war, traf er auf Männer, fast nur Männer, Politiker wie Willy Brandt oder Helmut Schmidt oder Strauß oder Wehner, die vom Jahrhundert zu Stein gekloppt worden waren. Und mit seiner sensiblen Art hat er versucht, da aus denen was anderes rauszuholen. Und dafür brauchte er Nähe. Dann kam die nächste Generation, im gleichen Alter oder etwas jünger als Jürgen Leinemann selber, also die Macho-Generation Schröder-Fischer. Und Macho bedeutet immer eine schwierige Balance zwischen hart und weich in so einem Menschen. Und dann kam wiederum Jürgen Leinemann und hat diese Imbalance bei diesen Machos gespürt und hat da sozusagen ihn angeboten, du kannst auch das Weiche bei mir mal rauslassen. Und so kamen tolle Geschichten zustande, aber auch Beziehungsdramen zwischen Jürgen Leinemann und diesen Politikern.
Gibt es heute noch auch?
Das gibt es eben heute, würde ich sagen, sehr selten, nur noch diese Art. Hinzu kommt, es gibt viel mehr Journalisten, die Politiker haben gar nicht so viel Zeit und Möglichkeit, sich so sehr einzulassen. Und der Typus hat sich eben sehr geändert mit Angela Merkel. Also zu sagen, selbst wenn man ein ganz gutes Verhältnis zu ihr hat und ein langjähriges, mal zu sagen, lass uns mal über ihre Gefühle reden oder so. Oder was sind eigentlich so ihre Ängste? Ja. Und das würde einem nicht einfallen. Und wenn es einem einfällt, dann wird sie keine sehr ausführliche Auskunft geben. Deswegen ist das Grundverhältnis wie bei ihr zu Journalisten, wie zu allen anderen Menschen, professionell jedenfalls, eher kühler. Also die Gefahr ist immer noch da, ganz klar, aber nicht mehr so exzessiv wie damals.
Frau Dr. Lötsch, wie sehen Sie das, wie das Nähe-Distanz-Problem aus Perspektive einer linken Spitzenpolitikerin?
Also die Frage ist ja verbunden worden mit der Möglichkeit, jemanden zu korrumpieren. Und da ist es für mich als Oppositionspolitikerin ja relativ schwierig, jemanden zu korrumpieren, weil ich habe ja keine Macht. Frau Merkel hat Macht. Und ich kann mich auch gut entsinnen an viele Reportagen, die über Frau Merkel geschrieben wurden, viele Bemerkungen, viele Charakterisierungen, die sehr negativ waren. Da war sie Oppositionsführerin. Und nachdem sie Bundeskanzlerin geworden war, wurde sie nicht nur von ihren eigenen Kollegen aus der Fraktion ganz anders, auch im Gespräch zum Beispiel auch mir gegenüber, charakterisiert, sondern auch von den Journalisten. Das ist also der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ich habe ja auch wenig Gelegenheiten, Journalisten zu korrumpieren. Ich habe ja zum Beispiel als Oppositionspolitikerin wenig Möglichkeiten, völlig geheime, interne Informationen jemandem zu geben, von denen er weiß, die erfährt er nur von mir. Also bin ich da aus meiner Sicht relativ ungefährdet.
Ja gut, das ist natürlich eine Eigendefinition, aber wenn Sie zum Beispiel einen Watcher haben einer großen Tageszeitung, der sich kümmern muss um die Linken und Sie gewähren Nähe und erzählen wirklich, wie es abgeht zwischen Lafontaine und den anderen und Gysi und lüften die Geheimnisse, die keiner richtig weiß, weil die Linken sind ja eine unteranalysierte Partei, dann haben Sie da auch was zu bieten. Ob Sie mit denen dann reden und dann kommt jemand und kann wirklich den abgelagerten, interessanten Artikel schreiben, der wirklich verifiziert ist. Das ist, braucht man nicht gleich an Korruption zu denken.
Nein, von Korruption war ja nicht die Rede, sondern dass man jemanden korrumpieren kann. Aber die wirklichen Geheimnisse zwischen Lafontaine und Gysi, die kann ich Ihnen auch nicht verraten, das weil die kennen nur die beiden.
Da bin ich nicht sicher. Aber wie schaut es denn aus, wenn Sie im linken Führungskreis jetzt mit der neuen Führungsmannschaft reden und die mediale Situation auswerten? Wie würden Sie die Betriebstemperatur zwischen Medien und Journalisten, also zwischen Journalisten und Politikern in diesem Fall bewerten?
Die ist sehr wechselhaft. Die Linke wurde ja als neues Projekt erst einmal skeptisch, aber dann doch sehr positiv begleitet. Wir sind ja 2005 nach dieser berühmten Phase, in der nur Petra Pau und ich für die PDS damals im Bundestag saßen, ja, sehr gut gestartet. Und im Augenblick merken wir so ein Schwankungsverhältnis. Wir sehen das natürlich auch daran, wie oft kommen wir wo vor, werden wir zu Themen, die mit uns sehr eng verbunden sind, interviewt oder nicht, werden andere zu diesen Themen interviewt.
Und spüren Sie sowas wie Verachtung auch von Ihrer Seite, dass Sie Journalisten verachten? Ich glaube, Lafontaine hat da nicht mal von 5-Mark-Nutten geredet. Ich habe mir sowas aufgeschrieben.
Ja, wissen Sie, ich bin
fast wieder vergessen.
Vor dem Euro.
Vor dem Euro, ja, stimmt.
Ja, ich bin ja erstens nicht...
Gibt es sowas? Sprechen Sie ruhig mal offen, wie Politiker in diesen Gremien über Journalisten denken.
Also ich bin ja nicht die Pressesprecherin von Herrn Lafontaine.
Wir können auch Gysi nehmen.
Und ich bin auch nicht die Pressesprecherin von Herrn Gysi. Also wenn Sie die befragen wollen nach Ihren Gefühlen oder Verachtungen oder Achtung gegenüber Journalisten, müssen Sie das selber tun. Ich denke, egal mit wem man zu tun hat, man sollte im Umgang immer bestimmte Regeln einhalten. Und wenn man sagt, ach, das machen, reden wir mal nur unter uns. Und jetzt lassen wir mal so richtig... alle Regeln fallen und reden mal auch in Abwertung und benutzen verbale Injurien. Das fällt einem auch immer selber auf die Füße und darum ist das nicht mein Stil und solche Zitate, wie Sie da gebracht haben, ob die nur stimmen oder nicht, kann ich jetzt gar nicht verifizieren, aber möglich ist es schon. Hoffe ich, dass mir sowas nicht passiert, weil das rächt sich immer.
Frau Schausten, wie ist Ihre Einschätzung? Sie haben Topfunktion im Berliner Journalismus. Da könnte es ja auch sein, dass Politiker auf Sie zukommen und Sie gerne eingemeinden möchten und sagen, die hätten wir gerne auf unserer Seite. Spüren Sie solche Avancen?
Spüre ich nicht. Ich bin ja jetzt hier noch relativ frisch. Seit April bin ich dabei hier in Berlin. Und was interessant ist schon im Moment noch für mich, so im ersten Jahr, ist, dass ich schon einen Unterschied wahrnehme. Also ich habe mir die deutsche Innenpolitik in den letzten 7 Jahren von Mainzer Lerchenberg aus angeguckt und habe oft genug beklagt, warum ich eigentlich dort sitze und nicht hier. Aber es war natürlich auch ein ganz guter Abstandhalter, weil man nicht jede Wendung und jedes Atmen der Berliner Parteien mitgemacht hat, sondern vielleicht einfach von etwas übergeordneter Warte auch den objektiveren Blick behalten hat. Das kann man hier schon auch, so ist es nicht. Aber ich merke doch, durch die größere Nähe, und das wäre jetzt mal für mich ein Thema, da würde ich gerne zurückfragen, was meinen wir hier eigentlich mit Nähe, wenn wir darüber reden? Durch die größere Nähe ist man natürlich... Man steht ständig auf gleichen Veranstaltungen, man dann sieht die Menschen, viel häufiger, mit denen man dann am nächsten Tag, über die man wieder berichten muss oder in irgendwelchen Sendungen zusammensitzt. Nur das ist ja nun mal per se auch noch nichts Schlimmes. Deshalb will ich mal wirklich zurückfragen an die Zeiten, an die Bernd Ulrich gerade erinnert hat. Da war Nähe vielleicht tatsächlich auch noch, man gießt sich abends die Birne zu mit Rotwein. Ich weiß es nicht, wie es da war. Das müssten jetzt andere erzählen aus dem Bonner Betrieb. Aber das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die nimmt doch zunehmend ab.
Aber jetzt nochmal vom Ist-Zustand. Könnte ja sein, dass Sie noch nicht so lange da jetzt im Job sind, ein Jahr. Das könnte ja ganz besonders Politiker motivieren, auf Sie zuzugehen, sozusagen als Early-Bird-Strategie und nicht so lange die Zeit verpassen. Empfinden Sie das so, dass Sie auch, dass Leute auf Sie zukommen und Sie auf Ihre Seite ziehen wollen?
Nee, das empfinde ich ehrlich gesagt nicht so. Dazu gebe ich auch jetzt irgendwie keinen Anlass.
Das geht auch ohne Anlass.
Und ja, das ginge auch ohne Anlass. Das war, also klar, muss man sich manchen Menschen noch bekannt machen, die sich mir vielleicht auch, weil sie denken, Fernsehen ist nicht unwichtig, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt hat vielleicht möglicherweise sogar auch etwas mit dem Geschlecht zu tun, dass das ein bisschen Abstand hält für bestimmte Politiker.
Okay, das lese ich in der Brigitte alles anders, aber gut.
Was steht denn in der Brigitte?
In der Brigitte steht, dass sozusagen Politiker eine besondere, gerade Politiker mit ihrem intensiven Leben, eine besondere Affinität haben, sich um Frauen zu kümmern.
Und durchaus bei den Spitzenpolitikern. Das mag sein, aber da sind wir auf einer Ebene, da geht es bei mir nicht darum. Okay, alles klar. Es geht ja um eine rein sachlich-politische
Ebene. Okay, wie sachlich-politisch ist die Sache denn jetzt? Ist der Regierungssprecher ein Ex-Kollege, enger Bekannter? Belastet das Ihr Arbeitsverhältnis?
Nein. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht anfänglich. Ich habe natürlich befürchtet, dass er, weil er nun vom ZDF kommt, andere bevorzugen muss, aber eigentlich beim ZDF eher beweisen muss, dass er da nicht voreingenommen ist. Es war sicherlich am Anfang eine kurze Umstellung. Jetzt würde ich sagen, gehen wir professionell mit dieser Situation um. Ich rufe ihn an, ich rufe aber auch Herrn Stegmanns an, wenn ich irgendeine Nachfrage habe. Und das, nein, das ist also jetzt kein weiteres Problem.
Kein Problem. Glauben Sie auch nicht, dass Herr Seibert besser jetzt im ZDF unterkommt, weil er die Strukturen kennt?
Besser im ZDF unterkommt, weil spielen Sie auf das Rückkehrrecht an,
was nee, man in den Zahlen... Nee, ich auf die Position an, auf die Botschaften, auf die Inhalte, auf das Wording, auf die Atmosphäre.
Nee, das glaube ich gerade nicht.
Das nicht?
Nee.
Weil er wurde ja auch so ein bisschen schlecht verabschiedet mit so einem Unterton. Keiner hat verstanden, warum.
Keiner hat verstanden, warum, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil das ZDF nun in besonderem Maße auch durch das letzte Jahr, das jedem bekannt ist, natürlich umso sensibler ist, wenn einer von der einen auf die andere Seite wechselt. Ich ehrlich gesagt persönlich konnte nachvollziehen, was den Kollegen sicherlich auch gereizt hat an so einer Aufgabe. Und wenn er sich diesem neuen Job stellen möchte und das in aller Offenheit und seinen alten dafür aufgibt, dann ist das in Ordnung.
Neben ihm sitzt Herr Christ, der ist ein bisschen Exot in unserer Runde. Manche kennen ihn noch, kann man so sagen, ja, quasi Politiker in vielen Funktionen, unter anderem Schattenwirtschaftsministerkandidat bei Steinmeier, aber auch Schatzmeister schon in der Hamburger SPD, in der Berliner SPD, Multimillionär, also was man, ja, Multimillionär, stimmt schon, glaube ich, haben Sie, glaube ich, auch schon mal bestätigt. Das muss man sich doch nicht verschämen. So, okay, jedenfalls, Neudeutsch heißt das wirtschaftlich unabhängig und von daher können Sie freier reden. Wie ist denn, wenn Sie jetzt mal ungeschönt, ohne jetzt Ihren speziellen Fall vorwegzunehmen, sagen, wenn man jetzt so in der politischen Szene über Journalisten redet und die mediale Resonanz, spüren Sie da diese Verachtung, dieses Moment der Verachtung?
Also zunächst muss ich mal festhalten, Politiker sind Menschen und Journalisten sind auch Menschen. Und Menschen haben Motive und haben natürlich auch Ziele und haben auch unterschiedliche Motivationen. Und deswegen warne ich davor, vor jeder Pauschalierung. Erstens. Zweitens ist es ganz legitim, wenn ich ein politisches Motiv oder Ziel habe, dass ich natürlich versuche, meine Ideen, meine Inhalte an die Medien zu transportieren. Und dann mache ich unterschiedliche Erfahrungen. Ich mache die Erfahrung, dass ich inhaltlich vielleicht mit einem Journalisten, der ja auch eine politische Meinung hat oder eine politische Grundsatzbestimmung für sich selbst hat, teilweise mit meinen Inhalten punkten kann, weil er ähnlicher Meinung ist oder eben auch nicht. Mhm. Das spiegelt sich natürlich bei dem Journalisten auch wieder, weil auch ein Journalist kann natürlich seine Grundüberzeugung nicht einblenden. Und ich muss dazu sagen, dass ich in meiner politischen Arbeit überwiegend gute Journalisten kennengelernt habe, die sehr kritisch waren und wo man sehr aufpassen musste, dass man nicht versucht hat, zu überzeugend, sie zu gewinnen, weil das wäre genau der falsche Weg gewesen. Mhm. Und ich glaube, sowohl für das Berufsbild des Journalisten als auch für den Politiker muss man von einem Intelligenzhorizont ausgehen, dass sich alle Teilnehmer dort professionell verhalten.
Also Sie haben keinen Grund zur Klage, ist alles bestens bestellt.
Nee, ich habe, was heißt Grund zur Klage? Natürlich gibt es Kritikpunkte, weil man manche Berichterstattung vielleicht zugunsten einzelner Personen oder einzelner Parteien nicht immer versteht. Ich erlebe das ja hier gerade in Berlin. Bin ja hier im Geschäfts- und Landesvorstand der Berliner SPD als Schatzmeister und sehe natürlich, wie Frau Künast zum Beispiel inhaltlich noch nicht geliefert hat, aber in allen Medien Schlagzeilen besetzt. Ich will ja heute keine Berliner Stadtpolitik betreiben, aber das regt einen dann schon auf. Man stellt sich die Frage, wie kann das sein? Weil rationell gesehen beschäftige ich mich zunächst mal mit den Inhalten.
Richtig, und aber wege ab. Sie sollen keine Fragen stellen, sondern Antworten geben. Wie kann das sein? Sagen Sie uns mal, was für eine Hypothese Sie haben, dass so ein ungewöhnlicher Prozess, so eine lange Performance, die kandidiert und keiner weiß warum, so hochgehört.
Ich kann mir das, es gibt mehrere Antworten wahrscheinlich auf das Thema und unterschiedliche Meinungen. Ich habe dazu eine Meinung und meine Meinung ist die, dass die Grünen zurzeit in Deutschland, aber speziell auch in Berlin, ein unglaubliches mediales Interesse auf sich ziehen. Es gibt ein Grün ist hip, es gibt einen Medienhype in Richtung der Grünen. Ein ähnliches Phänomen haben wir vor der Bundestagswahl bei der FDP erlebt, das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Das erleben wir jetzt bei den Grünen. Und es gibt vielleicht das Interesse oder die Idee, in dem Bild der Parteienlandschaft ein bisschen mehr Farbe reinzubringen. Und da glaube ich schon, dass dort nicht immer nur objektive, inhaltliche, politische Positionierung eine Rolle spielen, sondern auch, was gerade mal schick ist und was einem gefällt oder nicht. Ich hatte das ja im Vorgespräch schon erwähnt, nehmen wir das Thema Gorleben. Als die rot-grüne Regierung da war, habe ich Herrn Trittin nicht auf den Demonstrationen gesehen. Jetzt kürzlich läuft er vorne weg mit der Sonnenblume in der Hand. Also, aber das wird medial nicht rausgearbeitet. Es kommt immer wieder das positive Bild nach draußen. Die Partei ist hip, die ist schick, die Partei der Jugend. Und ich kann das teilweise nicht verstehen. Aber das ist heute nicht unser Thema. Ich will jetzt keinen Parteiwahlkampf hier machen.
Okay, kann man bestimmt nicht ganz, kann man auch korrigieren. Aber Herr Dr. Stegmann, Sie sind im Grunde, man kann sagen, noch sehr jung, aber ein altes Schlachtross im politisch-kommunikativen Geschäft. Sie waren früher Pressesprecher der FDP, haben den Höhenflug von Guido Westerwelle mitgemacht und sind heute stellvertretender Regierungssprecher. Wenn Sie aus Ihren Insiderleben berichten können, was jetzt diese Spannung zwischen Politik und Medien angeht, wie wäre Ihr Befund da in dem Bereich?
Also ein Wort vielleicht vorab, weil ich gestern Peter Frey traf. Der fragte mich, wie finden Sie denn Ihren neuen Kollegen Seibert? Ich sage, er ist ein prima Kerl. Sagt er, und genau aus dem Grund habe ich ihn ja auch ungern ziehen lassen. Weil das manchmal in der Zeitung auch anders stand, wollte ich das einfach nur mal so sagen und weil Frau Schausten das auch gerade ansprach. Nähe heißt nicht Kumpanei. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Wir sind alles erwachsene Menschen im Geschäft und umsonst schart keine Henne. Das wissen wir auch. Wer nett zu mir ist, will erst mal was von mir. Und ich bin umgekehrt nicht zu jedem Journalisten nett, weil die alle so unglaublich sympathisch sind. Trotzdem muss ich grundsätzlich sagen, habe ich von Anfang an Journalisten gemocht und tue das heute noch. Ich mag die als Kollegen und ich versuche, einen menschlichen Zugang zu denen zu bekommen, so wie wir, wie die versuchen, einen menschlichen Zugang zu mir zu bekommen, weil ich glaube, wenn man sich gegenseitig anständig, menschlich anspricht, dann ist es auch leichter, sich gegenseitig das Warum zu erklären. Wir haben ja alle einen Job dabei. Journalisten sind dazu da, ihrem Publikum Dinge zu erklären, die keiner durch direktes Hingehen als Leser, als Zuschauer selber in Erfahrung bringen kann. Und wir als Pressesprecher sitzen eigentlich immer in der Mitte auf der Theke. Und für die Journalisten bieten wir immer zu wenig. Und für die Politiker, für die wir sprechen, verraten wir immer viel zu viel. Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, wenn ich am Abend nach Hause komme und habe von meinen Chefs Dresche bekommen, dass ich zu viel verraten habe und habe von den Journalisten einen Anschiss bekommen, dass ich zu wenig gesagt habe und ich habe beide Seiten halbwegs gleichmäßig unzufrieden gemacht, dann habe ich einen guten Job erledigt.
Das ist ein Hauch von Sadomaso.
Ja, aber Sie können auf diese Art und Weise ganz umsonst ein zufriedenes Kerlchen werden.
Okay, also, gut. Aber trotzdem, Sie stellen das ein bisschen so in Pastelltönen dar. Wie ist es in der Wirklichkeit, wenn Sie was platzieren sollen? Die Kanzlerin hat einen direkten Auftrag für Sie. Sie sollen eine gewisse Botschaft präsentieren und Sie haben einen Arbeitsauftrag. Wie gehen Sie da ran? Wie versuchen Sie, bestimmte Journalisten, bestimmte Medien für sich zu gewinnen?
Naja, die Kanzlerin ist an der Stelle deshalb ein schlechtes Beispiel, weil sie als Regierungssprecher nie in Wahrheit exklusiv arbeiten können. Aber als Parteisprecher, Fraktionssprecher, was ich vorher gemacht habe, wenn ich da einfach mal aus dem Vollen schöpfen darf, dann wissen Sie natürlich, gerade wenn Sie eine Zeit lang Medien kennengelernt haben und auch wissen, wie die einzelnen Leute zu triggern sind, dann wissen Sie, also worauf die anspringen.
Ach so.
Wo die auch ein offenes Ohr für haben, wo die sich für interessieren, dann wissen sie, also wenn sie damit da und da hingehen, dann nimmt der Journalist das als erstes und geht zu jemand anders, holt die Gegenreaktion, nimmt sie nur als Stichwortgeber und zieht die Gegenreaktion
Können Sie
hoch.
Das sozusagen mit Fallbeispielen füllen?
Könnte ich, aber mache ich nicht.
Okay.
Könnte man nachvollziehen. Der Punkt ist, Sie machen ja im Laufe Ihrer Pressesprecherkarriere Erfahrungen und die müssen Sie auch machen, das ist kein in dem Sinne Studium, sondern das ist ein Ausbildungsberuf, ein Lehrberuf. Und da müssen Sie auch die ersten 2-3 Jahre ordentlich auf die Nase gefallen sein, damit Sie die Erfahrung sammeln. Aber das kriegen Sie nur hin. Humphrey Bogart hat mal gesagt, sein Gesicht sei das Ergebnis von einer Menge langer Nächte und harter Drinks. Und ein bisschen ist das als Pressesprecher auch so, dass Sie die Erfahrung brauchen. Und Alkohol ist keine Lösung, aber es ist in der Branche, müssen wir uns nichts vormachen, dummerweise eben auch ein Medium, wo man sich nahe kommt und dann Ende besser versteht oder sich auch drüber zerstreitet. Aber ich habe am Anfang gesagt, wir sind alles erwachsene Menschen. Und nein, aber es ist einfach so, also wer glaubt, dass man in der Branche abends um 18 Uhr nach Hause könnte, es ist nun mal nicht so und das muss man sich auch nicht gegenseitig schönreden.
Frau Schaust, dann wissen Sie, was Ihnen blüht.
Ja, ich höre es mit Schrecken. Also
ja. Wollen wir schon mal anfangen? Ja, genau, aber wir versuchen mal mit einem Fallbeispiel. Sie sehen ja diese atmosphärische Stimmung. Hassliebe wird eigentlich nicht bestätigt, sondern so ein bisschen abgeklärtes Verhältnis. Die Verachtung, die man oft von Politikern hört, über Journalisten, über deren Inkompetenz, kommt nicht zum Tragen. Es liegt wahrscheinlich auch daran, man soll ja keine Journalisten kritisieren. Aber vielleicht kann Herr Dr. Stegmanns das doch ein bisschen vertiefen an einem Beispiel, was jetzt den Höhenflug der FDP angeht, auch aus alter Perspektive und jetzt den Niedergang. Ich glaube, daraus kann man viel lernen. Da ist mehr Substanz drin als in einem Zeiträtsel. Können Sie uns ganz einfach dieses Geheimnis verraten, wie das geschehen konnte? Einerseits auf die 15% hochgeschrieben und kurz danach schon auf die 5 wieder runter. Das ist ja ohne mediale Begleitung kaum denkbar. Haben Sie dafür eine einfache Erklärung?
Wenn die so einfach wäre, könnte die FDP das jetzt auch relativ einfach abstellen. Ich muss jetzt so abstrakt sprechen. Ich bin hier als Regierungssprecher, ich
ja, aber
bin
trotzdem
nicht mehr Parteisprecher.
Aber
die Rolle ich glaube, es hat was zu tun mit Projektionsflächen, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall immer was zu tun mit der Rolle Opposition, Regierung. Und es hat auch was zu tun mit der Betrachtung ab dem Zeitpunkt, wo man kein Hoffnungsträger mehr ist, sondern Lieferant, wird man einfach von der Presse insgesamt auch anders betrachtet. Und das geht nicht allmählich vom einen ins andere über, sondern das kachelt schlagartig runter. Und es ist relativ einfach. Gestern versprochen, heute nicht geliefert, ist in den Medien eine Enttäuschung. Das ist vielleicht menschlich furchtbar ungerecht, aber professionell ist die Welt nun mal so. Und da muss die Politik sich in toto auch drauf einstellen, wobei ich Wünsche habe, die sich aber nicht unbedingt erfüllen lassen, dass möglicherweise, wir werden später wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen, in puncto Geschwindigkeit und auch in puncto Abbildung der Wirklichkeit Medien an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Tempo und Druck, das heißt, rausnehmen können. Aber das ist ein Thema, glaube ich, für später.
Das heißt, für die einen Journalisten haben Sie zu viel versprochen und für die anderen zu wenig geliefert?
Naja, ich sag mal, den Phantomschmerz von all denen, die in den vergangenen 10 Jahren mir immer auf die Schulter geschlagen haben, dass wir doch eigentlich ein besseres Wahlergebnis verdient hätten als FDP und dass das doch schon wieder nicht mit der Regierung geklappt hätte, den habe ich jahrelang gehabt. Insofern muss ich den Druck jetzt auch aushalten und tue das auch gerne. Und da ist ja auch noch nicht aller Tage Abend, wenn ich das einfach mal so sagen darf.
Herr Ulrich,
aber es ist richtig, Die Erwartungshaltung war da und dann muss man sich am Ende daran auch messen lassen.
Okay. Herr Ulrich, können Sie uns dieses Phänomen erklären? Weil ich glaube, an diesem Fallbeispiel kann man viel verstehen. Waren Sie vielleicht selbst auch mitbeteiligt daran, doch die FDP am Anfang positiv zu sehen, auch im Wachstumskurs und danach auch durchaus kritisch zu sehen, wie sie wieder geschrumpft ist? Persönlich auch als Leitartikler, als Autor?
Ich überlege immer noch die ganze über welche Erfahrungen Sie mit Zeiträtseln gemacht haben.
Die Frage ist so anspruchsvoll, finde ich, und er hat sie auch nicht so 100% beantwortet. Mhm. Beim Zeiträtsel ist doch meistens auch so, dass es nicht so einfach ist, die Antworten zu finden, oder?
Stimmt. Also, wenn wir bei der FDP jetzt das durchdiskutieren wollen, es gibt ja einen großen Elefanten im Raum, über den wir noch nicht gesprochen haben. Wir haben ja jetzt unsere Volkshochschulrunde, jetzt können wir vielleicht einen Schritt weitergehen, die haben wir hinter uns. Das ist alles wahr, was wir gesagt haben, aber es gibt noch mehr Wahrheiten. Und der Elefant im Raum ist, glaube ich, dass Politiker und Journalisten in der Achtung der Menschen, die außerhalb unseres Kreises sind, einiges verloren haben in letzter Zeit. Und die Wahrheit ist auch, dass es eine Politikverdrossenheit und Politikdesinteresse gibt und dass die Medien im Großen und Ganzen darauf so reagiert haben, jedenfalls überwiegend, dass sie sich an die Spitze der Politikverdrossenheit stellen und die Politiker dann auch so darstellen, dass sie immer ziemlich scheiße rauskommen und dass eine Logik entstanden ist, dass bei verschiedenen Motiven, die bei Politikern immer eine Rolle spielen, das niedrigste Motiv immer das Ausschlaggebende sein muss. So funktionieren ganz viele Artikel und auf Online ist es sowieso so. Und dadurch hat sich aber der Prozess natürlich noch beschleunigt. Die Achtung vor den Politikern hat abgenommen, die Achtung vor den Journalisten aber auch. Hinzu kommt, dass die Journalisten selber eine Hermetik entwickelt haben und die Leser oder Zuschauer riechen das. Die riechen, dass wir Teil des Systems sind. Und das hat nicht mit der Nähe zu der Politik zu tun allein, sondern hat auch mit der Nähe der Journalisten zueinander zu tun. So, jetzt will ich noch einmal das grundsätzlich gesagt haben. Und wir haben als Zeit, versuchen wir, eine bestimmte Strategie zu fahren. Das geht auch nicht immer. Und die ist eher auf Konsens, ein Punkt, nämlich, dass es gut ist, dass es Politiker gibt, die diesen Job machen, den die meisten Journalisten schon deswegen nicht machen würden, weil sie da weniger verdienen würden. Und der zweite Punkt ist, dass wir eine Strategie des Respekts fahren gegenüber den Politikern. Jetzt kann man natürlich sagen, aha, da kommt dann zu wenig Kritik raus. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir Journalisten Kritik in den Genen haben und dass, wenn wir nicht uns ganz doll konzentrieren, dass der Artikel mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wie die Gravitation kritisch oder sehr kritisch ausfällt. So, das ist, würde ich mal vorweg schicken. Und deswegen schicke ich es vorweg, weil eines der größten Probleme in meiner politisch-journalistischen Karriere war Guido Westerwelle natürlich, weil man immer wieder gesagt hat, eigentlich, man darf dem nicht Unrecht tun. Er hat auch wirklich vieles Interessantes gemacht, hat die FDP vorangebracht und so weiter. Und er hat aber auch ein paar Dinge unternommen, die eben furchtbar gefährlich waren und ungut waren. Und deswegen musste man Zweifel haben, ob er wirklich geeignet ist, von vorne her dieses Land zu führen. Und diese Runden hat es immer wieder gegeben. Man hat immer wieder gesagt, gucken wir nochmal einen Versuch. Er hat sich ja auch ganz oft versucht zu verwandeln nochmal. Und immer wieder gesagt, jetzt gucken wir mal so. Nun ist aber bei Guido Westerwelle und seiner Umgebung etwas passiert, was auch bei Kurt Beck mal passiert ist, dass sie anfangen, die Medien als im Prinzip feindlich zu interpretieren und dadurch die Feindschaft oder die Gegnerschaft oder die Kritik eher noch zu verstärken, solange bis sich der Kreis fast komplett schließt. Und in dieser Schleife ist jetzt Guido Westerwelle mit gesamt seiner medienorientierten Truppe. Und wie er da rauskommt, weiß ich nicht. Ich mache mir darüber auch nicht viele Gedanken. Das ist ihre Sache, nicht unsere Sache. Wir versuchen, trotzdem er sehr polemisch ist, auch im direkten Gespräch, versuchen wir trotzdem fair, cool und so weiter auf die ganze Sache zu reagieren.
Aber die Analyse ist interessant, auch mit dem Elefanten, aber jetzt der Sprung, dass Guido Westerwelle jetzt feindlich gegenüber den Medien ist, ist der Endpunkt. Dazwischen ist ja was Wichtiges passiert, nämlich zur Bundestagswahl, das Hochschreiben auch mit einer gewissen politischen Linie, wie erklären Sie sich das? Und just danach die negative Wirkung. Den Punkt, diese Zeitachse müssten Sie kurz auch nochmal interpretieren.
Ja, also ich sehe das nicht so richtig, dass er hochgeschrieben wurde. Ich wundere mich auch über Herrn Stegmanns Äußerung, dass viele Journalisten ihm auf die Schulter geklopft haben bei vielen Wahlen und gesagt, ihr hättet viel mehr verdient. Also ich kenne diese Journalisten nicht, kann aber sein. Ich kenne nicht alle.
Als Summe.
Also, was hat Guido Westerwelle gemacht? Er hat die FDP, die Älteren erinnern sich, die war wirklich ein bisschen am Ende, diese Partei, und er hat sie wieder renoviert. Das, finde ich, muss man auch würdigen, auch in den Medien würdigen. Dann hat er immer wieder zu Übertreibungen geneigt und immer wieder zu Exzessen. Und das, der schlimmste Fall war die Sache, die sich um Möllemann abgespielt hat. Dass als Jürgen W. Möllemann mit den antisemitischen Gefühlen und Ressentiments versucht hat, Wahlkampf zu machen und er dem meiner Ansicht nach zu spät entgegengetreten ist. Sie, eigentlich war der für mich als Politiker durch diese Sache gestorben, aber ich finde, man kann auch nicht jetzt als Journalist sagen, wenn die Wähler ihn dann dahin wählen, dann kann man nicht sagen, aber für mich ist er gestorben, die wollten ihn eben. Sondern war die nächste Frage, kann er sich verwandeln, kann er bestimmte Dinge ablegen, wenn er regiert? So, und das, dann kam, wie Sie wissen, die spätrömische Dekadenz, also was interpretiert werden konnte, in dem Kontext von der Jahre vorher interpretiert werden musste vielleicht auch, als den Versuch, gegen die Unterschicht loszugehen und dadurch den ganzen Frust, der sich innerhalb der FDP und ihrer Wählerschaft angesammelt hatte, wegen eines nicht haltbaren Steuersenkungsversprechens, dieses sozusagen umzukanalisieren. Und da ist die nächste Stufe gewesen, wo man gesagt hat, so, das ist die Phase des Hochschreibens aus politischen Gründen, weil bestimmte Leute bestimmte Konstellationen wollen, das ist, glaube ich, das ist etwas, das in Ihrem Kopf stärker noch ist, als es in der Realität war, glaube ich.
Und Sie halten es für vollkommen abwegig, dass es sozusagen Sympathiequoten gibt, dass es Konstellationen gibt, dass bestimmte Verlagshäuser und Medienhäuser durchaus eine politische Linie protegieren, unterstützen wollen. Sonst wäre ja sozusagen dieser große Umschwung zwischen 15% und jetzt der Situation auch kaum begründbar.
Ich glaube, dass der Umschwung vor allem bei den, nicht bei den Medien, sondern bei den Menschen selber passiert ist. Und was jetzt die Verlagshäuser angeht, sie kommen ja aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Ich sage Ihnen mal, aus der freien Marktwirtschaft. Der Druck auf diejenigen, die Verantwortung tragen, und auf die einzelnen Journalisten bei Zeitungen, ist so groß, dass sie so schreiben, dass es die Leser interessiert. Dass sie sich solche Spielchen, dass sie selber sich sozusagen in die Rolle reinsetzen, ich organisiere jetzt mal die Politik, da sind die ganz schnell weg vom Fenster. Früher war das so, dass Zeitungdrucken und Gelddrucken praktisch eins waren. Da konnte man also, wenn man eine bestimmte Hierarchieposition in den Medien erreicht hatte, konnte man dann Willkürherrschaft üben. Konnte man sagen, die Partei finde ich gut oder jetzt treibe ich mal dieses, jetzt treibe ich mal jenes. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wenn wir nicht so schreiben, dass wir guten Journalismus machen, den die Leser akzeptieren, dann sind wir ratzfatz in der sinkenden Auflage, in sinkenden Zahlen. Und das ist einfach vorbei. Gott sei Dank, die Marktwirtschaft ist da wirklich sehr hilfreich.
Frau Schausten, wie sehen Sie die Ulrichs Thesen, was sozusagen im Grunde ja einen medialen politischen Komplex angeht, dass die mediale und politische Klasse im Grunde in einem Boot sitzt, was den Niedergang angeht?
Also vielleicht ein Satz da doch nochmal auch zu der These von 15 auf 5, das war alles von den Medien hochgeschrieben und wieder runtergeschrieben. Ich glaube, das Interessante bei der FDP und bei Westerwelle war doch eigentlich auch eine eingepreiste Skepsis der Medien an dieser Figur Westerwelle. Das gehörte doch immer auch schon dazu, dieser Zweifel an Authentizität, an dem, was man ihm wirklich zutraut, wird er ein guter Außenminister sein. Das war ja durchaus auch gebrochen. Und das Gleiche gilt jetzt eigentlich auch, dazu vielleicht noch ein Satz, auch schon für die Grünen. Auch dieser Zweifel wird durchaus von den Medien thematisiert, so nach dem Motto, was passiert eigentlich, wenn die Grünen mit ihren ungeheuren Umfragenhöhenflügen jetzt tatsächlich dann Regierungsverantwortung als Seniorpartner übernehmen müssten. Also ich glaube, so leicht ist es nicht. Dann kommt noch die Eigendynamik von Umfragen da rein. Das ist auch immer noch eine ganz spezielle Geschichte, weil ich mich da mal ein paar Jahre mit beschäftigt habe. Also das spielt sicher auch eine Rolle.
Aber jetzt zu dem Komplex. Er sagt ja, man muss jetzt im Grunde haben Medien den gleichen Schaden wie Politiker und beide werden in der Bürgerschaft skeptisch wahrgenommen und werden auch als sozusagen als identisches, weitgehend identisches System wahrgenommen. Sehen Sie das auch so, dass Sie den Politikverdruss mitproduzieren?
Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und da in der Tat sitzen vielleicht dann aber doch Zeit und öffentlich-rechtliche, sagen wir mal jetzt als Qualitätsmedien, von denen man das auch dann entsprechende Qualität erwartet, in einem Boot. Denn die Kehrseite davon ist, dass in der Tat angenommen wird, dass da Politik und Journalisten zu eng in einem Boot. Das ist die gleiche Klasse. Und wenn eben in den Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen alle so nett beisammensitzen, dann ist das alles auch, gehört das alles auch sozusagen zusammen. Dass wir an der Stelle so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir da die Rolle des Anwalts der Bürger, sagt man dann immer so schön, verlieren. Das ist, glaube ich, eine reelle Gefahr, ist aber nicht so ganz neu. Mhm. Darüber diskutieren wir, und das wissen Sie von Ihrem Sender vermutlich genauso, auch schon mehrere Jahre. Und die Antworten, und da muss ich allerdings sagen, da sind wir noch nicht zu den schlüssigen Antworten gekommen. Denn der erste Ausweg ist dann immer, dass man versucht, in irgendeiner Weise so eine gewisse Randschmeiße an den Bürger und an den vermeintlichen Zuschauer, so nach dem Motto, wir müssen mehr die Lebenswirklichkeit treffen. Aber wie ist die eigentlich? Dabei kommen immer die gleichen Fernsehbeiträge raus, dass man ein Fallbeispiel hat, ich sage dann gerne mal Oma Kasubke, und dann heißt, das ist das Problem, kein Einzelfall, denn das betrifft ganz viele. Und damit erzielen wir auch keine Erfolge.
Aber der Zeitkollege schlägt ja vor Respekt und Konsens. Und Kritik auch noch.
Ja, ich glaube tatsächlich Kritik und vor allem Qualität. Okay. Also auch in der Sache Qualität. Und vielleicht im Grunde langfristig sogar weniger Emotionen, sondern Sachlichkeit und Fakten. Und das ist etwas, was wir auch wissen, was gerade von Öffentlich-Rechtlichen und sicherlich an der Stelle auch von der Zeit erwartet wird. Das ist sozusagen seriöse Qualität.
Frau Dr. Lötsch, Sie müssten ja eigentlich von diesem Prozess profitieren, wenn die Medien und die etablierten Medien und die Politiker in einem Boot sitzen. Sie könnten das schön gegen angehen. Tun Sie das?
Wenn der Prozess so realistisch wäre, wie er gerade beschrieben wurde, dann könnten wir davon profitieren. Aber es ist ja in der Tat so, dass Gefühle versucht werden zu erzeugen. Und wir hatten kürzlich im ZDF in Berlin direkt eine Sendung, Frau Schaus und ich, wir hatten auch uns da kurz mal drüber unterhalten, wo ja unsere Partei nur mit negativen Gefühlen dargestellt wurde. Also zum Beispiel wurde Lafontaine gefragt, warum er in eine Talkshow geht. Das war dann eine politische Aussage.
Wohin sonst?
Ja, man kann auch ins Restaurant gehen. Aber also eine politische Sendung darin zu machen, wo man ein führendes Mitglied einer Partei fragt, warum gehen Sie in eine Talkshow, das war genau das, was jetzt also nicht als Information, nicht als neutral, wie es ja eben dargestellt wurde, vom Zuschauer gesehen werden sollte und auch, glaube ich, nicht gesehen wurde. Und wenn die Medien auf Konsens, auf Neutralität, auf Qualität orientieren würden, dann könnten wir natürlich, das würde, glaube ich, jede Partei von sich behaupten, sage ich mal in Klammern dazu, sehr davon profitieren. Aber ich will vielleicht nochmal diese Frage aufgreifen, ob es nur eine hermetische Gruppe ist, die Politiker und die Journalisten. Es ist natürlich ungeheuer wichtig, wenn in der Zeit oder im Spiegel etwas steht, positiv oder negativ über einen Politiker. Aber es ist vor allen Dingen jedenfalls, was die Klientel meiner Partei betrifft, ist es für die Politiker in der politischen Gruppe interessant. Wir sind ja damit konfrontiert, dass viele Bürger überhaupt keine Zeitung mehr lesen, keine Zeitung abonniert haben, beziehungsweise wenn sie Zeitung lesen, die sie umsonst ins Haus bekommen. Also da gibt es ja hier in Berlin zwei. Eine kommt aus dem Berliner Verlag und eine kommt aus dem Springer Verlag. Und daraus beziehen viele Menschen ihre wichtigen Informationen. Und als Politiker ist man natürlich immer gerne bereit, sich mit den ganz wichtigen Journalisten zu treffen und zu sagen, oh ja, Spiegelzeit oder keine Ahnung, was dann noch alles hinzukommt. Aber der Bürger, der ja letztendlich darüber entscheiden soll, ob Politik gut oder schlecht ist, der informiert sich aus ganz anderen Medien. Und da hat natürlich das Fernsehen, weil ja viele Leute keine Zeitung mehr lesen, eine ganz andere Rolle und eine ganz andere Wirkung und auch ganz andere Möglichkeiten.
Es kommt immer darauf an, was Sie im Fernsehen sehen.
Auch das kommt darauf an. Und wir wissen ja auch, wer welche Fernsehsendungen sieht, welche Alterskohorten, welche Bildung. Und ich glaube auch, dass wir uns da häufig als Politiker etwas vormachen, welche Informationen bei welchen Gruppen ankommen.
Ja. Zu diesem Thema Nähe und Distanz zwischen Politik und Medien gehört, glaube ich, noch eine Tabuzone, die man am Beispiel der Linken schön beschreiben kann, die sie auch selbst erlebt haben. Sie wurden ja jetzt monatelang, nachdem Lafontaine weg war, auch vorgeführt und kritisiert, dass Herr Ernst, Ihr Kollege, sich bereichert. Zu der Information, die da auch vermittelt worden ist, dass er halt bestimmte Tantiemen, bestimmte Gelder kriegt zusätzlich, gehört ja auch, dass diese Story, dieses Material aus der Linken selbst an die Medien herangetragen worden ist. Es ist nicht nur das Beispiel der Linken, sondern auch der Abgang von Herrn Beck ist ja auch betrieben worden von seinen Konkurrenten. Müssen wir nicht so ehrlich sein, dass ein Teil dieser Stimmungslage sozusagen von den Büchsenspannern in Einzelparteien selbst betrieben wird?
Natürlich.
Das ist die Realität. Das haben Sie es auch erlebt.
Ja, selbstverständlich ist das so. Also bestimmte Dinge, die sehr groß dargestellt wurden, die werden ja dadurch erst groß, dass es immer wieder Stichwortgeber aus den eigenen Reihen gibt. Und da gibt es natürlich, wir sind alle Menschen, hat der, wenn er auch Herr Christ gesagt, und jeder hat seine Interessen. Und das, ob das dann immer sehr sinnvoll ist, seine Interessen so zu befördern, zeigt sich dann im Ergebnis. Aber das ist völlig unbenommen, das sagen Sie völlig richtig. Die Stichworte sind aus den eigenen Reihen gekommen. Ansonsten hätte sich, glaube ich, niemand für die Dinge, die ja nur in allen Medien hoch und runter geschrieben wurden, ich muss die ja nicht wiederholen, so interessiert, wie das der Fall war.
Wie gehen Sie damit um? Was machen Sie dann in solchen Fällen als Parteivorsitzender?
Ja, also erstens nicht in Panik verfallen. Das ist ja immer das, ich glaube, das ist ja für jede Lebenslage das Entsprechende. Und dann auch immer wieder versuchen, auf den eigentlichen sachlichen Kern zurückzukommen. Und wie wir jetzt ja gesehen haben, haben sich ja viele der Anwürfe und Vorwürfe gegen Herrn Ernst in Luft aufgelöst.
Und warum haben Sie sich persönlich nicht auch den Schutzmann Gysi genommen, der Ihnen garantiert, dass er Ihnen die ganzen lästigen parteiinternen Widersacher vom Hals hält, wie er diesen Schutz Herrn Lafontaine gewährt hat?
Also ich fühle mich ehrlich gesagt, meinen Sie mich persönlich oder meinen Sie Herrn Ernst?
Nee, ich meine Sie persönlich.
Also ich fühle mich ehrlich gesagt nicht in der Situation, bedroht und bedrängt zu sein. Und wenn das mal anders kommt, dann suche ich mir einen Schutzmann oder eine Schutzfrau vielleicht auch.
Gut, also wir haben dieses System der Büchsenspanner in den eigenen Parteien. Ich glaube, wir brauchen das nicht mehr auszudiskutieren, was beim Fall Beck auch ja bekannt war. Aber ein weiteres Phänomen, was auch das Verhältnis Politik-Medien kennzeichnet, ist vielleicht Herrn Christ bekannt. Er wurde ja kurz vor den Bundestagswahlen auch massiv in der Öffentlichkeit attackiert, auch durch seinen eigenen früheren PR-Manager. Und es wurde ihm sozusagen ein pädophiles Leben angedichtet, im Fokus, in anderen Medien. Wie verkraftet man sowas?
Also es wurde in keinen Medien angedichtet, weil keine Zeitung darüber geschrieben hat. Man hat sehr wohl versucht, im Bundestagswahlkampf über gefakte Dossiers, eine gewisse mediale Stimmung zu erzeugen. Der Spiegel hat darüber ja auch sehr ausführlich berichtet. Die Süddeutsche Zeitung, andere Zeitungen haben das auch getan. Nur die seriösen Redaktionen und die recherchierenden Journalisten haben das nicht geschrieben. Das Ganze wurde deswegen bekannt, weil ich es nach dem Bundestagswahlkampf bekannt gemacht habe, indem ich Strafanzeige gestellt habe. Und ohne diese Strafanzeige wäre das Ganze auch nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Aber die Strafanzeige aus dem Grund heraus, weil das der größte Schutz ist, so einen medialen Berater mit seinen eigenen Waffen zu konfrontieren, nämlich mit der Öffentlichkeit.
Aber es gab doch auch im Fokus schon vor der Bundestagswahl ein bisschen unappetitliche Berichte.
Naja, ich wollte, wenn Sie den Fokus sagen, dann kann ich das bestätigen. Und da muss ich sagen, dass der Fokus in der Tat zwei Auszüge möglicherweise, ich will das juristisch sauber formulieren, aus einem dieser Dossiers gebracht hat. Da ging es um eine Reisekostensituation bei meinem früheren Arbeitgeber. Ähnlich wie bei Herrn Ernst hat sich das alles natürlich in Luft ausgelöst. Aber man hat zunächst mal den Schaden, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und da stellt sich schon die Frage, warum hat nur der Fokus oder ausgerechnet der Fokus im Bundestagswahlkampf dieses Thema thematisiert, obwohl die Beweisaussagen, dass das eine Ente ist, damals schon transparent gemacht werden konnten.
Aber Sie hatten doch versprochen, keine Fragen zu stellen, sondern Antworten zu geben.
Ja, ich habe ja gerade geantwortet. Eine Frage kann auch eine Antwort sein.
Okay, gut. Aber wie weit würde man das mal auf eine höhere Ebene nehmen? Das ist Herr Essing, der als Kommunikationsberater in der deutschen Industrie sehr erfolgreich war und ist und sehr, sehr intensive Medienkontakt hat. Wir wollen aber was daraus lernen, für das Einzelbeispiel, für den gesamten Fall. Glauben Sie, dass diese Politik des Negative Campaignings, was man ja auch aus den USA kennt, glauben Sie, dass das auch nach Deutschland einwandert und das Verhältnis Politik-Medien prägen wird?
Also ich glaube, dass wir in Deutschland Gott sei Dank noch keine amerikanischen Verhältnisse haben und hoffe, dass wir das auch in der medialen Auseinandersetzung, so hart die inhaltliche Auseinandersetzung auch sein soll, um inhaltliche Themen auch bleibt, Ich habe aber schon so ein bisschen den Ansatzpunkt, dass die Gefahr, dass es ins Persönliche geht, immer größer wird. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, hier auch für das Publikum, was ich erlebt habe. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da gab es im Bundestagswahlkampf einen Journalisten, der Eltern früherer Praktikanten angerufen hat und von den Eltern der frühen Praktikanten wissen wollte, ob ich ihre Söhne oder Töchter, in dem Fall Söhne, sexuell belästigt hätte. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie sind Mutter, Sie wissen nur, dass Ihr Sohn vor ein paar Jahren mal ein Praktikum gemacht hat bei einer Unternehmensgruppe, wo der Vorstandsvorsitzende Harald Christ hieß und bekommen plötzlich so einen Anruf. Dann haben Sie ja schon eine Irritation und Verwirrung in der Familie, weil es könnte ja auch die Situation sein, dass der Sohn es Ihnen vielleicht gar nicht erzählt hat. Und das ist passiert. Das ist passiert im Bundestagswahlkampf. Es gab keinen einzigen Fall. Es gab eine Solidarisierung der Eltern zu meinen Gunsten. Aber das ist unanständig. Und das gehört meiner Meinung nach auch nicht in eine politische Auseinandersetzung am Bundestagswahlkampf. Vor allem, wenn dann der Sachverhalt auch schlicht und ergreifend konstruiert ist. Und das sind persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dort unterstelle ich schon, dass der Journalist oder die Zeitung, das Magazin, was dahinter steht, sehr wohl ein politisches Motiv hatte. Nämlich das politische Motiv war, den direkten Herausforderer von Gutenberg, der ja bekanntlicherweise einen medialen Hype erlebt und der Mann, der übers Wasser gehen, im Bundestagswahlkampf ist er allen Diskussionen ausgewichen, aber sehr präsent war in den Medien, positiv, den direkten Herausforderer von Anfang an nicht auf die Sachebene kommen zu lassen, sondern auf der persönlichen Ebene schon ins Abseits zu manövrieren. Und das war meiner Meinung nach nicht nur journalistische Aufklärungsarbeit, sondern das war auch ein Motiv. Andere Zeitungen, weil hier gerade die Zeit sitzt und so weiter, sind sehr fair und sehr objektiv und sehr inhaltlich mit der Person Christ und mit den Inhalten umgegangen.
Können Sie nochmal die Zeit zurückspielen? Kann man sich in so einer Situation, Fokus immerhin bundesweites Magazin, kann man sich da eigentlich noch gegen wehren in der konkreten Vorwahlsituation?
Sie können sich gar nicht dagegen wehren. Und das ist ja auch die Situation. Sie sind 8 Wochen im Wahlkampf. Ich war in 12 Bundesländern. Ich hatte 200 Termine. Sie kommen, sind nur noch am Agieren. Und was das Schlimme ist, Sie kommen gar nicht in die inhaltliche Thematik, weil Sie permanent dabei sind, die private Seite irgendwo zu bearbeiten und werden von Themen konstruiert, wo Sie natürlich oder konfrontiert, wo Sie wissen, Sie sind innerlich falsch, aber Sie haben natürlich medialen Sprengstoff dahinter und Sie sind permanent am Schaden begrenzen. Das ist auch gut gelungen. Bis auf das eine genannte Magazin hat keine Tageszeitung auch besagte Springermedien ist auf diese Dossiers eingesprungen. Und im Nachhinein, nach dem Bundestagswahlkampf, hat sich erstens herausgestellt, dass alles, was versucht wurde zu initiieren, faktisch bewiesenerweise falsch war, erstens. Und zweitens, einer der Übeltäter, der Name ist gefallen, ist möglicherweise bei dem Absenden eines anonymen Faxes ja sogar erkannt worden, wie der Spiegel schreibt. Aber ich bin nicht der Staatsanwalt und ich bin mir sicher, es kann auch durchaus sein, dass hier Beobachter im Raum sitzen, will mich da juristisch korrekt verhalten. Die Staatsanwaltschaft arbeitet das auf, es gibt 2 Strafanzeigen und es gibt auch ein Ergebnis.
Also Sie würden sagen, man kann da eigentlich nichts draus lernen im Verhältnis Politiker und Medien, was Nähe und Distanz angeht, was Arbeitsweisen angeht. Und
doch, man kann sehr viel draus lernen, dass man von Grund auf, was Medien angeht, was Journalisten angeht, auch was Medienberater angeht, die einem ja eigentlich beraten sollen, die Grunddistanz und die Vorsicht auch nicht außer Acht lässt. Okay. Dass man die Informationen, die zu sehr ins Private gehen oder die zu sehr instrumentalisiert werden können, dass man diese Informationen auch nicht in einer Wein- oder Bier- oder Feierlaune zu offen rumträgt. Und ich habe Biererfahrung gemacht, letzter Satz. Bei mir gibt es zum Beispiel keine Home-Stories, es gibt keine In-Office-Stories mehr, es gibt keine Gespräche mehr, wo ich Vermögensverhältnisse, ich wollte Ihnen vorhin nicht in die Parade fahren, wollte Ihnen diesen Aufhänger lassen. Vermögen sagt nicht über den Charakter eines Menschen aus, hätte ich Ihnen normalerweise darauf geantwortet. Aber ich orientiere mich nur noch an Inhalten und nicht mehr an privaten und persönlichen. Da blocke ich heute rigoros ab.
Okay. Herr Dr. Stegmanns, nochmal als nächster Punkt, die Informationsströme im politischen Berlin. Sie haben gesagt, auch im Vorgespräch, eigentlich ist nach wie vor das Wichtigste, um die Agenda der Journalisten zu beeinflussen, die Seite 2 der Bild-Zeitung. Wie haben Sie es geschafft, weil Sie auch viel Erfahrung haben, zum Beispiel noch als FDP-Sprecher in diese Seite 2 der Bild-Zeitung zu kommen? Rufen Sie da an, haben Sie da spezielle Leute, auf die Sie sich verlassen können und können das dann transportieren und dann wandert das Thema in die Medien ein?
Ich habe ein bisschen was anderes gesagt. Ich habe gesagt, dass ich die Seite 2 der Bild-Zeitung für sehr meinungsbildend halte, aber das Agenda-Setting nicht unbedingt von solchen wie man früher sagte, Leitmedien ausgeht. Denn es gibt einen Punkt, der heute eine andere Dynamik entfaltet und teilweise auch eine schädliche. Früher wurden oftmals Geschichten, die dann 3-4 Tage liefen, Debatten, die 3-4 Tage liefen, in einem Medium angeteasert. Und dann gab es im Laufe des Tages eine Reaktion und dann lief das 2-3 Tage weiter. Als ich anfing vor 11 Jahren in Bonn, war das ein Zyklus, der war durchaus noch möglich. Man überlegte sich eine gute Meinung, einen Debattenbeitrag, setzte den am Montag und konnte eine Debatte bis Mittwoch, die auch relativ unaufgeregt war und oftmals auch argumentativ stark, führen mit politischen Gegnern. Und alle, was heißt alle, aber jedenfalls sagen wir, viele Zeitungen berichteten darüber. Heute haben wir, ich sage das sehr bewusst, wirklich eine Art nachrichtlichen Derivatehandel.
Was ist das?
Wir haben morgens eine oder nachts noch eine Agenturlage. 3 Uhr, 4 Uhr morgens. Schon in den Morgenmagazinen und Radiosendungen des Morgens wird die Gegenreaktion dazu geholt. Um 10 Uhr sind die ersten Zeitungen auf dem Markt mit Agenturmeldungen zu der Gegenreaktion. Und so setzt sich das über den Tag hinweg fort. Wenn ich um 17.15 Uhr eine dpa-Zusammenfassung habe, da habe ich 9 Absätze drin mit 12 Stimmen aus, sagen wir mal, 8 bis 10 verschiedenen Medien. Jedes Medium hat natürlich am nächsten Tag, also wenn es um Tageszeitungen sich handelt, nur seine eigene Stimme im Blatt. Die Redakteure, die in Berlin arbeiten, kriegen über diese 17.15 Uhr dpa-Zusammenfassung den Eindruck, das ist ja eine richtig runde Geschichte. Die Leser, die aber anders als wir eben nur eine Tageszeitung abonniert haben und nur eine Tageszeitung lesen, kriegen auch nur einen Splitter der Gesamtdebatte mit. Und eine Debatte, die noch vor 10 Jahren über 3 bis 4 Tagen sich entwickelt hätte, wird heute in wenigen Stunden abgefackelt.
Was wollen Sie damit sagen?
Ich glaube,
das ist unberechenbar.
Nein, es kriegt keiner mehr was mit. Wir im politischen Berlin, im journalistisch-politischen Berlin, haben den Eindruck, da ist jetzt ein wahnsinnig fettes Ding durchs Dorf gelaufen. Und draußen die Zuschauer, die Leser, gucken sich an und sagen, was soll das eigentlich?
Okay,
das
war ja eben auch schon so formuliert worden. Okay, aber jetzt wollen Sie uns noch erzählen, wie Sie das machen, wenn Sie als FDP-Sprecher eine Story auf der Seite 2 der Bild-Zeitung platzieren. Wie geht das?
Ne, wie ich das gemacht habe, es ist, wie gesagt, mein Geschäft heutzutage unterscheidet sich total davon.
Sie haben aber nur den Vorteil, dass Sie ein breites Spektrum an Erfahrung haben.
Ein breites
Wir wollen
Spektrum,
jetzt die historische Erfahrung sozusagen hier allgemeingültig
machen. Gerne. Ich hatte das eben gesagt, Sie müssen eine Idee haben, die trägt. Sie müssen also, das kann nicht irgendeine skurrile Meinung haben sein, Sie müssen schon eine Idee haben, wo Sie wissen, bestenfalls kriegen Sie einen Partner, sag ich mal, von einer anderen Partei, der einsteigt in die Debatte. Und dann müssen Sie, das wird Frau Lütsch aus der Opposition heraus wissen, dann müssen Sie ein starkes Wording haben. Ich habe jetzt als Regierungssprecher die Erfahrung gemacht, dass man mit Dingen, die mir in der Opposition kein Journalist abgenommen hätte, man heutzutage damit in die Abendnachrichten kommt. Und Journalisten sagen, wenn man in der Opposition ist, dann muss das ein ganz starkes Wording sein und ein ganz, ganz starker Vorschlag, am besten noch nie da gewesen, was nach 2000 Jahren seit Christi Geburt durchaus also schon mal eine Herausforderung ist.
Das heißt, Sie kommen jetzt als Regierungssprecher besser in die Seite 2, wenn Sie das wollen?
Man muss ganz ehrlich sagen, Regierungspolitiker insgesamt, da geht es ja nicht um mich, sondern Regierungspolitiker insgesamt laufen oftmals mit sehr, sehr nüchternen Sätzen sehr, sehr stark, während Oppositionspolitiker auch mit sehr, sehr starken Thesen oftmals nur ganz kurz funkeln.
Das
ist schon eine Schwäche im System, wo man sich auch fragen muss, ob es die Meinungsbildung, die wir uns ja wünschen, Journalisten als Abbilder dessen, was diskutiert wird, ob das dem so dienlich ist. Weil Herr Ulrich sagte das zu Recht, Journalismus ist in erster Linie ein Geschäft, es wird auch am Kiosk entschieden. Aber es ist schon schwierig, wenn ich einerseits sage, als Journalist bin ich ein Berichterstatter und andererseits sage, als Journalist bin ich auch ein Händler von Ware, die eine Kundschaft finden muss. Und das ist ein Spannungsverhältnis, das führt dann eben letzten Endes zum Beispiel zu so einem nachrichtlichen Derivatehandel, einschließlich Leerverkauf, Da haben wir ja alle jetzt die letzten Jahre
aber noch Erfahrung im Praktikum. Aber lassen Sie mal die Kollegen gemacht. Hier und Kolleginnen kommentieren, Frau Schaus, das ist ja doch, was jetzt das Nachrichtenfaktoren angeht, ein bisschen eine harte, verwegene These, die unser Verständnis journalistisch doch in Frage stellt, von Relevanzkriterien.
Also in dem einen Punkt hat Stegmann sicher recht, dass es Regierungsparteien leichter haben, dann doch vermittelt zu werden, weil die halt den Vorteil haben, dass die Entscheidungen, die sie treffen, dann auch wirklich umgesetzt werden, während die Opposition ja dann doch sich in Forderungen oder Kommentierungen häufig dann zu Wort kommen lassen muss oder versuchen muss, zu Wort zu kommen. Also von daher ist der Punkt aber richtig und dafür gibt's ja dann öffentlich-rechtliches Fernsehen. Weil wir ja doch eine innere Verpflichtung fühlen, nicht nur den, der jetzt gerade eine Entscheidung getroffen hat und zur Regierung gehört, abzubilden, sondern natürlich auch die Reaktion der Opposition dazu zu hören.
Herr Stegmann, Ihre These galt nicht für das öffentlich-rechtliche Fernsehen.
Genau. Das uns meint er nicht.
Ein anderer Markt.
Aber es ist natürlich so, und jetzt kommt Frau Lötsch um die Ecke, natürlich ist es so, dass man dann auch, je mehr Oppositionsparteien es gibt, schon mal die eine mehr und die andere weniger dann zu Wort kommen lässt. Und da ist sicherlich durchaus ein Ansatzpunkt, der an der Stelle auch richtig ist. Da müssen wir uns halt immer wieder aufs Neue bemühen.
Wie sehen Sie diesen Fall, Herr Ulusch?
Also was die Behandlung von Oppositionsparteien angeht, da bin ich ganz klar Partei für das, was am interessantesten ist. Also mir ist es, wir machen keine Proporzgeschichten. Ich glaube, dass ungefähr 30% unserer Leser mit den Grünen sympathisieren und die sind ewig fast überhaupt nicht vorgekommen, weil sie nichts anderes gemacht haben, als sich irgendwie zu konsolidieren und lauter vernünftige Sachen von sich zu geben, ohne dass eine Spannung drauf war. Also haben wir nicht drüber geschrieben. Also so. Was jetzt diesen schnellen Derivatehandel, das ist ein ganz gutes Bild ist, angeht, also als Wochenzeitung ist man da in einer besonderen Situation. Man hat ja auch früher schon immer gucken müssen bei einem normalen Betrieb, was hält länger. Das ist ja klar, ist unsere Hauptaufgabe. Und heute, wenn man den Umschlag sieht in den Online-Medien, in den Nachrichtenportalen, wenn ich, also freundlich geschätzt würde ich sagen, die Hälfte ungefähr von den Nachrichten, die da stehen, sind Bullshit oder irrelevant. Und die sterben noch am selben Tag. Also insofern, das aber der kluge Online-Nutzer weiß das auch meistens oder spürt es zumindest. Insofern frage ich mich, wie die das weitermachen wollen.
Ja, der Chef der Redaktion süddeutsche.de hat ja vor kurzem auch gesagt, Online-Journalismus wird in Deutschland fundamental überschätzt.
Naja, das, wenn ich da nochmal ein ernstes Wort
zu sagen. Ja, das war ernst, das war nicht unernst.
Naja, das war von ihm, glaube ich, kokett gemeint, aber egal.
Nee, Subjekt bei
Dekan. Wenn wir über die Verachtung reden, dann müssen wir, was den Journalismus angeht, über die Selbstverachtungskrise sprechen, die wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Das hängt eben schon sehr stark mit dem Aufkommen des Internets zusammen oder noch viel mehr mit den Entscheidungen, strategischen Entscheidungen, die fast alle Verleger getroffen haben. Nämlich zu sagen, nicht das Internet wird von immer mehr jungen Leuten gebraucht oder benutzt, also investieren wir in unseren Redaktionen in großem Stil in die Verjüngung der Redaktion oder so oder machen ein Buch nur für die jungen Leute oder was hätten wir alles machen können. Stattdessen haben sie gesagt, wir stellen das, was wir teuer erarbeiten und teuer verkaufen im Print, stellen wir auch noch umsonst ins Netz rein. Das heißt, sie haben eine eigene Entwertung materiell und ideell, moralisch betrieben. Und als man merkte, dass das viel zu teuer ist, hat man eine weitere brutale Selbstachtungsvernichtungskampagne gefahren, nämlich man hat den Printjournalisten gesagt, ihr müsst auch noch online machen. Und weil ihr schon mal dabei seid, sollt ihr nicht nur schreiben, sondern auch noch filmen und fotografieren und noch vielleicht eine kleine Radiosendung machen. Und das ungefähr in jede Stunde einmal. Und wenn ihr mal eine Pause habt auf dem Klo, könnt ihr noch twittern. Ja, ich karikiere das nur wenig. Ich habe Journalisten erlebt auf Reisen von Qualitätszeitungen, die den ganzen Tag, von morgens bis abends, irgendwas in ihrem Laptop rumgeklimpert haben, in verschiedenen Medien und dann zwischendurch nochmal so eine Minikamera hochgehalten haben. Und dass da am Ende auch schlechter Journalismus rauskommt, dass sie ihre Würde auch vor sich selber verlieren, weil sie natürlich als Filmer Dilettanten sind und weil sie, wenn sie die ganze Zeit schreiben, auch nicht mehr denken können. Also das ist auf breiter Front passiert und das hat Zudem hat er dann immer gesagt, die Verleger selber haben es gesagt und die Journalisten, viele haben es sogar nachgeplappert. Wir sind nur noch die Holzklasse, wir sind die Zombies, wir sind eigentlich schon tot. Und, so, und in dieser Stimmung war die Branche und es langsam bricht sich das Ganze, aber es ist noch nicht raus, ist noch nicht raus aus den Leuten. Und deswegen haben wir aufgrund unserer bedrohten Selbstachtung war viel, auch gegenüber der Politik, Angstbeißerei. Wir haben unsere Coolness verloren, wir haben unsere Selbstachtung teilweise verloren. Ich spreche jetzt im Journalisten-Wir im Allgemeinen. Und das war ein schlimmes Jahrzehnt. Und ich glaube aber, dass man das jetzt überwinden kann, dass wir weniger Angst haben werden. Und der Druck ist groß, das ist klar. Aber das war ein irrer Druck und hat uns auch irre gemacht.
Sie haben ja, originelle These, so noch nicht ausbuchstabiert, sonst in anderen Medien. Aber Sie haben teilweise in der Vergangenheit gesprochen und haben die Jetztzeit noch nicht so richtig markiert. Ist dieser Prozess, den Sie beschrieben haben, vorbei? Das hängt auch mit dem Selbstbewusstsein zusammen, wie Journalisten Politiker begegnen. Nach Ihrer These eher dann distanziert, zurückhaltend, gebasht. Ist dieser Prozess vorbei oder hält er noch an?
Ob die Folge davon, dass man sein eigenes Selbstbewusstsein verliert, Probleme hat mit der eigenen Achtung und sich unter einem enormen Druck fühlt und dass man demnächst dann gleich ganz ausstirbt, führt ja nicht unbedingt zur Zurückhaltung. Das kann auch zu überschießender Aggressivität führen und zum sozusagen das Abreagieren dieser ganzen Situation an den ohnehin im Faschist befindlichen Politikern. Das kann also beide Wirkungen haben. Jetzt habe ich letzte Woche im Handelsblatt eine Überschrift gelesen auf der ersten Seite. Da stand also eine sehr ungewöhnliche Zeile, Rückkehr zur Normalität. Also das wird normalerweise nicht plakatiert, so eine Überschrift. Damit war gemeint, dass jetzt immer mehr Verleger in Deutschland wieder wie immer unter Führung von Matthias Döpfner zu dem Schluss gekommen sind, dass man für Journalismus auch Geld nehmen sollte. Das muss man ein bisschen wirken lassen, diese überraschende These. Über das haben sie sich jetzt so entschlossen. Natürlich ist es klar, woran es liegt. Die Online-Geschichten, die man umsonst gemacht hat, haben halt immer mehr Geld gefressen. Der Umschlagpunkt kam nie. Jetzt ist die Gelegenheit da, mit den Tablets und mit dem Paid Content im iPad das ganze Ding zu drehen. Und jetzt fängt man an, das machen nicht alle und so, aber man fängt an, das große Schiff zu drehen. Und deswegen bin ich für die Zukunft optimistischer als für die letzten 10 Jahre.
Frau Schaus, was sagen Sie dazu?
Ja, also was Springer angeht, die in der Tat bemühen die sich ja auch halbwegs ernsthaft darum und bilden Journalisten auch aus für Online-Medien. Ein Punkt, da ich glaube, dass diese ganze Entwicklung eben noch längst nicht abgeschlossen ist und wir uns ja alle noch neu sortieren, auch beim Fernsehen. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie jüngere Leute jetzt Fernsehen nutzen, die warten ja nicht mehr auf die 20 Uhr Tagesschau, um Nachrichten zu gucken oder auf das Heute-Journal um 21:45, sondern suchen sich dann das aus dem Netz, wenn sie es wollen und brauchen. Und da ist ja eine Entwicklung längst noch nicht am Ende. Und in dieser Entwicklung stehen die Zeitungen, stehen wir beim Fernsehen eben auch, weil ganz neue Angebote kommen. Und ich glaube, dass sich sozusagen die Qualität, dass die immer noch in Gefahr steht. Also was ich in den letzten Jahren auch wahrgenommen habe, auch im Bundestagswahlkampf letztes Jahr, wo wir auch verstärkt versucht haben, mit sozusagen diesem internetgenerierten Inhalt zu arbeiten, da an den Nutzer, den Zuschauer zu kommen. Da ist einfach auch sehr viel schlechtes Benehmen unterwegs und sehr viel Ahnungslosigkeit. Und ja, und man muss damit rechnen, dass wenn man sich mit irgendetwas ins Netz begibt, dass man erstmal von 100 Menschen irgendwie beschimpft wird, ja. Übelst.
Und, mit ja, anonymen Namen, ohne Realname.
Das ist so. Und dass man da irgendwie sich um qualitätsvollen Journalismus kümmern muss, finde ich, also es bleibt eine Aufgabe.
Zu dem Verhältnis Politiker und Medien spielen ja auch die elektronischen Medien eine wichtige Rolle, die Interviews. Es gab letzte Woche einen ganz ungewöhnlichen Vorgang, dass Ihr Kollege im Hauptstadtstudio in der Süddeutschen sehr gelobt worden ist für ein Interview. Hat Sie das geschockt? Er hat mit Röttgen geredet, ich fand das ganz normal eigentlich. Und die Süddeutsche hat einen riesen Balken gemacht und hat ihn sehr euphorisch gelobt. Hat Sie das irritiert?
Mich hat das überhaupt nicht irritiert. Mich freut das doch, wenn ein Kollege gelobt wird. Das Lob war natürlich, wie es sich für einen anständigen Medienjournalisten der Süddeutschen Zeitung gehört,
gebrochen. Ich glaube, der ist Parlamentsjournalist, oder?
Weil es am Ende dann doch kein Lob war, sondern aus dem Lob wurde dann doch wieder eine Klatsche gemacht. Ja. So ist das. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das Lob auch überwiegend erkannt und freue mich dafür für den Kollegen, denn das ist der Kollege Thomas Wald im Übrigen, kann man ja auch mal sagen. Und er hat ein super Interview mit Herrn Röttgen geführt.
Hat der Kritiker denn recht oder umgedreht? Stimmt es, dass Sie zum Beispiel im ZDF manche Politiker zu zahm anfassen in den Politikergesprächen, dass das auch bei den Bürgern so ankommt, dass Sie eben die harten Fragen nicht stellen?
Wer jetzt, ich oder das ZDF?
Sie, plural, das ZDF.
Ach so. Ja.
Ich wollte ihn einfacher machen in dem Fall.
Gut, nee, das ist liegt ja auch immer...
Ernste ist, Thematik, ganz ernst,
genau,
ganz nüchtern.
Deshalb antworte ich auch ganz ernst. Also klar kann man das immer im Einzelfall untersuchen, vorwerfen oder nicht vorwerfen. Ich würde das mal auf der ganzen Linie jetzt vehement bestreiten. Aber dass man immer auch ein bisschen Haltung und Inhalt unterscheiden muss, das liegt auch auf der Hand. Und in diesem Fall fand ich das einfach ein gutes, kritisch geführtes Interview, dem man diese Kritik auch deutlich anmerkte. Das war der Punkt, der auffiel, der positiv auffiel und völlig zu Recht.
Und wie ist dann zu erklären, dass zum Beispiel Herr Gysi im ZDF bei Sommerinterviews viel schärfer rangenommen wird, als zum Beispiel ein Kollege, der Guido Westerwelle interviewt hat?
Das kann ich so nicht bestätigen, Herr Leif. Also da müssten wir dann uns die Interviews nochmal angucken. Also,
übrigens auch nicht, Herr Leif.
Ja.
Ja. Gut, das war aber ein historisches Beispiel. Ich schließe mich jetzt dem Mainstream der Medienkritik an. Ich mache mir das ganz leicht.
Ja, genau.
Von daher brauche ich jetzt gar keine Beweise zu führen. Aber
ich weiß auch gar nicht, von welchem Jahr Sie sprechen.
Also, gut, okay, das gut, ist dann ja, aus der Erinnerung entflochten. Ich wollte nur sagen, genau. Umgedreht positiv. Nehmen wir mal die Interviews, die Herr Sonne im ARD Morgenmagazin macht. Finde ich, dass die eine stärkere Stringenz haben und auch viel rausbringen und dass er sich wesentlich unterscheidet von der Interviewführung etwa von anderen Interviews bei der ARD. Fällt Ihnen das auch auf?
Ach, der Kollege Sonne ist ja ein wunderbarer Solitär. Mhm. Und den würde man ja auch furchtbar vermissen, wenn er im ARD-Morgenmagazin nicht wäre. Aber Sie werden mich hier jetzt nicht verleiten zu irgendeiner Kollegenschelte oder zu einem herausgehobenen Kollegen.
Ich wollte nur meinen.
Also der macht da einen super Job und fragt ja auch immer gerne mal wieder nach, können Sie das hier heute Morgen um 7.13 Uhr der deutschen Bevölkerung versprechen?
Richtig. Mir ging es ja nur darum, ich wollte
wunderbar,
diese
wunderbar, und dann tun die das auch und dann haben wir da wieder einen im Kasten.
Frau Schausten, das Ganze ist schon eingebettet in die Thesen, die vorher da waren, nämlich die Frage, dass es einen medialen, politischen Komplex gibt und die politisch-mediale Klasse zu nah beieinander wahrgenommen wird. Da wollte ich das einbetten und dachte nur, das wäre eine Vorlage für Sie, darauf einzugehen.
Ich habe einfach ganz viel über für Gespräche und Interviews, die in der Sache weiterführen. Mhm. Und natürlich, wir sind im Fernsehen und da gehört einfach auch ein bisschen Show und Unterhaltung dazu. Da muss man sich nichts vormachen. Aber das ist natürlich nicht Selbstzweck. Und jeder Journalist ist in der Lage, sich immer noch eine gute Pointe auszusuchen. Und jeder Journalist kennt den alten Trick, einfach fünfmal hintereinander zu fragen. Sie haben meine Frage gar nicht beantwortet.
Kommt ziemlich
jetzt
selten
sagen
vor.
Wir, ja. Also ist aber immer wieder ein guter Trick, der ja auch zumindest den Eindruck erweckt, dass da jemand knallhart nachfragt. Sie kennen das. Also von daher würde ich einfach immer am Ende unter einem Interview einen Strich ziehen und gucken, was es in der Sache gebracht hat und ob es Argumente erbracht hat, die weiterführen.
Es gibt da keinen Optimierungsbedarf aus Ihrer Sicht im Berliner Milieu.
Also ich glaube, es gibt einfach einen Optimierungsbedarf insofern, als es gute Journalisten geben muss, die einfach wissen, was ein Interview soll und was guter Journalismus ist.
Spiegeln wir das, das ist ja der Vorteil unserer Runde, und Frau Dr. Lötsch, fühlen Sie sich unterfordert oftmals, wenn Sie interviewt werden? Sie können das schön ablassen, was Sie selbst auf der Agenda, auf dem Spickzettel haben?
Ja, es ist natürlich, das kann ich bestätigen, es wird häufig gerne ungefähr 10-mal die gleiche Frage gestellt und dann immer erwartet, dass man 10-mal was anderes sagt und dann soll die ungünstigste Antwort rausgeschnitten werden. Aber da ja der Trick bekannt ist, kommt der natürlich auch auf der anderen Seite an. Aber ich würde noch mal sagen, also es gibt natürlich sehr große Unterschiede in Interviews und gibt ja auch manchmal Interviews, die auch ein bisschen gespiegelt werden. Und da es ja Sie selbst die Sommerinterviews angesprochen haben, da gab es natürlich vor einem Jahr ein Interview mit zwischen Oskar Lafontaine, also das mit Oskar Lafontaine geführt wurde von Dr. Frey vom ZDF, was sogar, glaube ich, nicht mal die ganze Zeit ausgeschöpft hatte, weil es derartig aggressiv wurde und, glaube ich, auch nicht unbedingt den Vergleich mit anderen standgehalten hat. Also da gibt es schon Unterschiede. Es ist aber auch natürlich so, das war ja eine schöne These, wenn ich darauf nochmal eingehen darf, die Sie eben gesagt haben, die Zeit, mag ja für die Zeit zutreffen, berichtet das, was am interessantesten ist und nicht nach Proporz. Also ich glaube, das ist ein Anspruch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich von allen...
Ich verstehe vollkommen, dass Sie das sagen.
Nee, ich beziehe mich ja da jetzt gar nicht auf die Zeit. Ich meine, man könnte das an ganz vielen Beispielen machen, zu welchen Themen wird wer befragt. Und sagt man gerne, ich beziehe mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht auf die Zeit, sondern ganz allgemein, Ihre Partei hat sich ja noch gar nicht so hervorgetan beim Kampf gegen die Atomkraft. Und darum müssen wir Sie dazu nicht interviewen. Komischerweise, als es die ganzen Diskussionen um Hartz IV und 5 Euro mehr oder mehr, wurden plötzlich auch die Grünen und die SPD vor allen Dingen befragt. Aber das ist ja nun wirklich ein Thema, wo eigentlich unsere Partei sich geradezu konstituiert hat als Linke. Ja. Zweites Erlebnis vielleicht, was ich dazu beisteuern kann. Ich will das jetzt nicht spezifisch machen, damit man es nicht zurückverfolgen kann. Ich hatte zu einem Journalisten von einer Berliner Tageszeitung immer einen ganz guten Kontakt. Und dann habe ich ihm gesagt, na wissen Sie, wir können nochmal, mein Wahlkreis ist ja bekanntermaßen Berlin-Lichtenberg. Das und das ist doch eine interessante Sache. Das könnten Sie doch auch mal schreiben über Lichtenberg. Und er sagte, wissen Sie, Frau Lötsch, Sie wissen doch, an guten Nachrichten aus Lichtenberg ist unsere Zeitung nicht interessiert. Das war wissen eine klare Botschaft, aber so funktioniert es natürlich auch, dass man sagt, also über bestimmte Dinge wollen wir prinzipiell nicht positiv berichten. Also ich glaube, wenn man ein bisschen ehrlich ist, dann sagt man, in bestimmten Redaktionen funktioniert es so. Da hat man eben bestimmte Ziele, bestimmte Vorstellungen, bestimmte Klischees. Und für uns als Politiker ist es eben wichtig, einen langen Atem zu haben, um dann auch zu versuchen, da zu ein paar kleinen Veränderungen zu kommen. Aber die These, wir schreiben nur über das Interessanteste, ich glaube, die ist ein wunderbarer Anspruch, aber ich glaube nicht, dass sie einer näheren Untersuchung standhalten würde.
Sie hat ja die Zeit ausgenommen. Das
soll ich sagen. Ja, stimmt oder nicht, stimmt, was sie sagt. Alter Dialog.
Also ich will mal auf das Beispiel Fokus zurückkommen, was scheinbar ja meine These von der... dass politisch oder parteipolitisch ausgerichteter Journalismus keinen Erfolg haben kann, also dass das auf Dauer nicht geben wird, widerlegt. Aber weil Herr Christ das gesagt hat, es kann schon sein, dass solche Motive eine Rolle gespielt haben bei dieser Kampagne. Aber der Fokus wird ja auch bestraft dafür. Also dass die Auflage sinkt seit längerem. Und ich glaube, wenn man mal durchgeht, die Zeitungen, wenn die jetzt, es gibt die FAZ zum Beispiel, wird als eher konservativ eingeschätzt, konterkariert sich aber jeden Tag selber. Insofern ist sie in sich eher plural, würde ich sagen. Nicht so wie früher. Und Süddeutsche Zeit sind schwer einzuordnen, nicht jedes, in jeder Hinsicht berechenbar. Und die Welt ist, also ich will jetzt mir jetzt keine Gegendarstellung einhandeln, aber ich bin nicht in vollem Umfang davon überzeugt, dass sie keine roten Zahlen schreibt.
Meine Meter ist diplomatisch formuliert. Das ist auch doch offiziell sogar bekannt gegeben.
Sie haben bekannt gegeben, dass sie schwarze Zahlen schreiben.
Ja. Ja.
Aber gut, ich will dazu nicht sagen. Aber ich würde, das ist auch eine Zeitung, die in hohem Maße noch parteipolitisch oder richtungspolitisch agiert. Und dann gibt es wenige, die sich das leisten können. Die Bild-Zeitung reitet manchmal so eine politische Richtung, auch eine parteipolitische. Aber da sie ja doch eine bestimmte Klientel haben, können sie das immer nicht ewig machen und müssen dann wieder wechseln. Insofern glaube ich, dass parteipolitischer Journalismus nicht gut funktioniert. So viel zum Thema, wie entsteht die Hermetik zwischen Journalist und Politiker, ist ein Problem. Aber ich habe vorhin schon mal gesagt, mindestens so groß ist das Problem, dass Journalisten zu große Nähe haben zu Journalisten. Also das heißt, sie orientieren sich an ihren Kollegen, sie heiraten ihre Kollegen, sie gehen abends essen mit ihren Kollegen, sie treffen sich am Wochenende mit ihren Kollegen. Dann ist die Sache wird dann dadurch noch schlimmer, dass in vielen Redaktionen überwiegend Männer sind, überwiegend Weiße sozusagen, also Nicht-Migranten, fast nur. Und überwiegend mittlerweile auch keine Arbeiterkinder mehr, sondern Mittelschichtskinder. Und die sitzen dann da zusammen in ihrer ganzen Ähnlichkeit. Und das ist dann die Welt. Das ist dann die Welt. Deswegen haben wir, darf ich das einfach sagen, deswegen gehen wir seit einiger Zeit dazu über, natürlich bei den jungen Journalisten zu gucken, Ist das ein interessantes Leben? Sind Migranten dabei? Sind Frauen dabei und so weiter? Nicht, um diese Gruppen zu fördern, sondern um den Journalismus lebendig zu machen. Ein anderes Leben in unseren Laden reinzubringen.
Um auf unser Thema nochmal zu kommen, würden Sie sagen, dass diese Art Herdentrieb, wie Sie ihn skizziert haben, problematischer ist für das Medienklima, für Agenda-Setting, für die Ausgestaltung des Betriebs, als das Nähe-Distanz-Verhältnis zur Politik?
Warum wollen Sie das ausspielen? Das beides ergänzt einander in ungünstiger Weise.
Ja, normalerweise ist unser Job, das kennen Sie von anders als Philosoph aus der Magisterarbeit, dass wir Probleme gewichten und in der Bedeutung relativieren. Ich wollte nur von Ihnen wissen, hat das eine höhere Bedeutung, dieser interne Härtentrieb, wo Meinungen zubereitet werden, oder ist das gleichberechtigt, ist ja auch in Ordnung? Ich wollte es nur lernen.
Also ich glaube, dass die Gefahr besteht bei einem Journalismus, dass man das Gespür für Volk verliert. Also was sozusagen die da draußen alles so denken und fühlen und wie die so leben und so weiter. Und deswegen tritt man, das ist auch ein Selbstachtungs- oder Selbstbewusstseinsproblem, nicht den Politikern, die ja natürlich in ihrer Welt hochspezialisiert leben, vielleicht nicht ganz so eng wie die Journalisten, tritt man denen nicht gegenüber als Mittler zur Bevölkerung mit dem Gefühl, ich weiß ungefähr ein bisschen besser oder anders als der Politiker, wie dieses Volk so tickt. Weil man selber in so einer halben WG ständig lebt, hat man dieses Selbstbewusstsein gar nicht. Und dann fängt man an, das ist der nächste Schritt, wo sucht man das Volk, das man so im Alltag vielleicht zu wenig kennt? Zwei Wege, Bild-Zeitung, das ist eine sehr pointierte Vermutung, dass die Bild-Zeitung das weiß, bei ständig sinkender Auflage. Und die andere Variante ist natürlich das Internet. Da guckt man in den Foren und so weiter. Das ist dann also das Volk. Das ist auch das Volk, aber natürlich rechts verschoben ins Pöbelhafte und links verschoben ins Pöbelhafte. Das ist das Volk in seinem, das ist der innere Schweinehund des Volkes, der sich da austobt, nicht das Volk. So. Und so entsteht so eine seltsame.
Das mit dem Foren, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir neu, habe ich noch nie gelesen. Hoffentlich stimmt es nicht, weil ich würde die Foren schlimmer einschätzen als das, was Sie gesagt haben. Bei Zeit selbst und aber auch bei Spiegel Online wird eine Menge rausgelöscht, was Sie gar nicht lesen müssen. Wenn das sozusagen der Seismograph ist zur Stimmungsorientierung, wäre man, glaube ich, wäre es nicht ganz einfach. Sarrazin, okay.
Ja, da erst standen die ganzen Medien, die Printmedien, seriös immer gegen dieses Gefummel an den Genen und so weiter. Und dieses, lass uns nochmal ganz offen über die Moslems reden und so. So, das war ganz Front und dann bröckelte das. Warum bröckelte das? Warum ist es am Ende, ganz am anderen Ende rausgekommen? Weil die Politiker unsicher waren, wie das Volk darüber denkt, weil aber auch die Medien unsicher waren. Und die wurden natürlich konkret verunsichert durch ihre eigenen Nachrichtenportale. Sie haben da geguckt, was wird denn da kommentiert. Und da wurde wie wild kommentiert und da wurde wie wild zugunsten überwiegend zu Sarrazin kommentiert. Und dann wurden die Printmedien, also die richtigen Medien und die Politiker nervös. Sie zeigten die Nervosität. Das hat natürlich wiederum die pöbelbedürftigen Leute motiviert. Sie haben das gerochen, die haben das Blut gerochen und dann wurde es noch größer und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo die Zeitungen an die Leser denken oder das, was sie dafür halten und die Politiker an die Wähler und so ist die Sarrazin-Debatte gekippt.
Okay, in der Spiegel-Redaktion, glaube ich, nachdem der Titel präsentiert worden ist und unkommentierte Vorabdrucke präsentiert worden sind, wurde das noch ein bisschen differenzierter gesehen. Also selbst etablierte Medien haben mitgearbeitet, haben das auch forciert, die Sarrazin-Debatte. Aber das ist nur eine Ergänzung zu dem, was Sie sagten. Ich würde gerne, bevor Sie Ihre Fragen auch stellen können, nochmal an Herrn Dr. Stegmanns ein bisschen Sozialkunde exerzieren, nämlich die Frage der Hintergrundkreise sind sehr wichtig. Wird ja die Nähe und Distanz ausgelotet und Sie haben die Spezialität, dass Sie als stellvertretende Regierungssprecher jeden Donnerstag zur Verfügung stehen für den Hintergrundkreis Gelbe Karte.
Ja.
Und Sie, Gelbe Karte, also die Journalisten kommen zusammen, es gibt eine ganze Menge Hintergrundkreise in Berlin. Was bringt Ihnen das persönlich, wenn Sie Ihre wertvolle Zeit opfern und, ich glaube, eher linksliberalen Journalisten, das war mal das Klischee der Gelben Karte, oder stimmt das?
Das Klischee mag so sein, aber
Hat sich abgeschliffen.
Ich klebe da kein Etikett drüber. Okay. Das sind nennen wir es einfach mal Individualisten.
Okay.
Das passt.
Was bringt das, wenn Sie diese Kollegen jeden Donnerstag quasi in einen politischen Sozialkundekurs involvieren?
Ich glaube gar nicht. Also ich habe da keinen missionarischen Eifer und die haben keinen, wie soll man sagen, inquisitorischen Ansatz. Es geht ja darum, ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt, Vertrauen zu schaffen. Und Vertrauen kommt durch Information, aber vor allen Dingen durch Regelmäßigkeit. Denn was hilft es, wenn ich jemandem eine Information gebe, die sie, er mir anschließend nicht glaubt? Gar nichts. Und der Wert von Hintergrundgesprächen ist, dass man erstens nicht so geschliffen formulieren muss wie on the record, zweitens immer Erklärungen, Begründungen vor allen Dingen nachschieben kann und drittens auch mal Reaktionen gegenseitig abfragen kann. Die fragen mich und ich reagiere, ich frage die und die reagieren. Und man merkt auf einmal, ich merke auf einmal, dass wir über dasselbe reden, aber was Unterschiedliches darunter verstehen. Und schon begreife ich, warum irgendwas in der Presse falsch läuft. Und ich merke auf einmal, was für ein Gossip umläuft und kann auf einmal dazu beitragen, irgendwelche Dinge aufzuklären. Man kann halt nicht alles am Telefon klären. Wir haben ja, Pressesprechergeschäft besteht größtenteils daraus, den Tag über mit Journalisten zu telefonieren, aber Hintergründe sind dazu da, Befindlichkeiten abzuklären, Informationen abzuklären, in guten wie in schlechten Zeiten übrigens auch, weil das bringt Journalisten lange Verläufe nahe. Und Hosiana und Kreuzigen Sie liegt in der Politik, im Mediengeschäft sehr nah beieinander. Und Dinge, die toll laufen, können zwei Wochen später ins Gegenteil verkehrt sein. Und dass man dann nochmal sich auch gegenseitig abcheckt. Ihr wart doch als Journalisten total der Meinung, das ist der Hype. Was ist denn jetzt? Oder umgekehrt, die fragen mich. Sie hatten das doch für den größten Knall im All gehalten. Was ist denn da jetzt draus geworden? Das bringt Verständnis und ich glaube, das nützt allen Seiten.
Das ist aber eine neue Sicht der Dinge. Das heißt, Sie lernen in dem Hintergrund kreisgelbe Karte mehr als die Journalisten.
Na, wenn ich das behaupten würde, laden die mich nicht mehr ein.
Ja, offenbar tun sie es gerne, weil das hat ihr Vorgänger auch so gemacht. Das ist ein gewisses Privileg. Man kriegt sozusagen das, was nächsten Tagen passiert in der Politik, ein bisschen gut serviert, präsentiert, das Wichtigste.
Ach, ich glaube, das ganze Spin-Doctoring wird völlig überbewertet, weil es gibt ja mindestens für jeden Spin-Doctor, der was in die eine Richtung dreht, einen anderen, der es in die andere Richtung dreht. Mhm. Und deshalb, man sollte sich, ich weiß nicht, ob jemand noch aus seiner Kindheit das Spiel Slotter kennt, wo zwei Leute auf gegenüberliegenden Seiten an Zahnrädern drehen und jeder versucht, das in seine Richtung zu bewegen und es klappt nie und es dauert ewig. Also das sind Mechanismen, da sind viel zu viele Spieler im Spiel, als dass man irgendwie behaupten könnte, der eine hätte real Einfluss auf den anderen. Das soll man auch nicht zu sehr mit Geheimnissen
überraschen. Okay. Frau Schausten, Sie als Hauptstadtbüroleiterin des ZDF haben ja auch Zugang zu dem sogenannten Büroleiterkreis bei der Kanzlerin. Wie hat man sich jetzt vorzustellen? Was wird da diskutiert in dem engen Kreis?
Ich war da jetzt einmal, wurde ich eingeladen. Und das ist nichts Besonderes. Das ist also, da sitzen dann 16 Leute um einen Tisch und es ist genauso ein Hintergrundgespräch wie alle anderen auch. Also, was sind Hintergrundgespräche? Also, man
aber
muss
das,
sich
das
ja nicht.
Das kann man dann auch bei diesem, weil das ja ein sehr Besonderes ist. Passiert nicht so sehr oft, kommen nur ganz wenige Journalisten, werden eingeladen, die dahin dürfen. Ist das nicht eine besonders intensive Kommunikation, dass die Kanzlerin wirklich sagt, what makes her move?
Man kann, ja, es geht schon natürlich auch so ein bisschen um die Motivation immer, das zu verstehen, denn man muss sich ja nichts vormachen. Man erfährt da ja nicht wirklich wahnsinnig was Geheimnisvolles, was man dann irgendwie, mancher denkt das vielleicht und fühlt sich dann irgendwie als Geheimnisträger, aber das ist ja nicht so. Sondern in der Tat hört man etwas, wie hat sich etwas entwickelt, wie war die Motivation und man hört auch immer ganz genau die Stelle, an der eben nichts gesagt wird zu den Fragen, die dann sicherlich gestellt werden. Also so gesehen ist das nichts Besonderes, was bei der Bundeskanzlerin immer wirkt. Das mache ich aber nicht nur ich, die Erfahrung, die sie in Möglichkeit hat zu einem solchen Hintergrundgespräch, sondern jeder sagt, der sie mal in kleinerer Runde erlebt hat, ach, das ist ja interessant. Und die ist ja witzig. Hätte man ja gar nicht gedacht. So. Also, das ist natürlich etwas, das hat sie lange erkannt, dass kleine Runden, ihr gut tun. Und deshalb nutzt sie
sie. Wie haben Sie die kleinen Runden erlebt?
Die Büroleiterrunden, als ich noch Büroleiter hier war, sind die ja erstmal nicht klein, sondern es sind 16 Leute, sonst ist es so, ungefähr, so wie Frau Schausten es gesagt hat, sind aber nicht ganz so wie normale Hintergrundkreise. Weil natürlich, wenn nur Büroleiter zusammenkommen, dann braucht man eine gewisse Zeit, um sich gegenseitig der eigenen Wichtigkeit zu versichern. Und das macht die Fragen länger und so weiter.
Nur bei Männern so.
Nur bei Männern, ja.
Ist das wirklich so?
Ja, natürlich ist es so.
Aber es gibt ja es gibt ja kaum jemand, der der Kanzlerin näher steht als Sie und näher an Sie rankommt. Was sind das für Runden, wo Sie wirklich sagen würden, da haben Sie was persönlich erfahren, was wichtig ist?
Also das, diese These ist interessant mit der Nähe.
Habe ich von einem Zeitkollegen gehört, das ist quasi geklaut, dass Sie einen Draht haben.
Welcher Zeitkollege?
Sehr enger. Dass Sie einen super Draht haben und dass Sie auch in den Diskurs mit der Kanzlerin kommen. Das ja. kann man doch als Lob doch durchaus mal sagen. Hier.
Gut, warum also nicht? Wenn Sie so persönlich sprechen, dann antworte ich auch persönlich. Sie haben ja vorhin meine grüne Vergangenheit auch betont. Also als ich versucht habe, als Hilfspolitiker da Antje Vollmer zu helfen, also auch eine Frau, die damals Fraktionsvorsitzende war. Und deswegen war ich vielleicht davor gefeit, als ich dann Journalist war. Das muss man sich alles noch vorstellen, da war Helmut Kohl noch und so weiter. Und es gab einen gewissen sehr männlichen, schenkelklatschenden Journalismus. Und da neigte man dazu, Frauen zu unterschätzen, mal grob gesagt. Und da war ich gefeit davor. Und deswegen habe ich, als ich die Frau Merkel kennenlernte, also respektvoll und irgendwie habe gedacht, kann schon was draus werden aus der Frau. Und so bin ich ihr gegenübergetreten und dadurch ist ein gewisses Vertrauen entstanden, dass ich sie nicht einfach so wegen ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft niedermache. Heute ist das natürlich nicht mehr wichtig für sie, aber damals, und so ist ein gewisses Vertrauensverhältnis entstanden, was aber so weit weg ist von dem, was es früher an Journalistenverhältnissen gegeben hat zu Kanzlern oder Vizekanzlern. Die ist eben so grunddistanziert und so sachlich, dass man da keine weder besondere Gefühle noch geheime Informationen bekommt.
Und das, was Stegmanns eben sagte, dieses Vertrauen sozusagen als Grundmaterial, um publizistisch zu arbeiten und wirklich zu verstehen, wie ein Politiker tickt, das wächst aber da, oder?
Das wächst, weil das wird auch immer wieder unterbrochen natürlich. Es gibt einen Rollenkonflikt, das ist ganz klar. Und der Rollenkonflikt schlägt sich dann ab und zu nieder in Artikeln und dann das Vertrauen muss dann wieder neu irgendwann entstehen und dann geht es wieder runter, darauf. Und so. Aber es gibt eine so hohe Grunddistanz, dass es bei der Frau jedenfalls kein großes Problem ist.
Man hat manchmal den Eindruck, irgendwie je intensiver man sie beobachtet, umso geringer wird die Nähe geradezu. Also das, glaube ich, da hat Bernd Ulrich sehr recht. Aber wenn das alles so stimmen würde mit der Nähe und so viele Journalisten sind so nah an so vielen Politikern dran, ehrlich gesagt, frage ich mich dann immer,
wann arbeiten die eigentlich?
Wir wissen vor allem ziemlich wenig. Also die großen Knallergeschichten dieses Jahres hat kein Journalist vorher gewusst. Also so groß kann es ja mit der Nähe offenbar nicht sein. Ich glaube, da ist ganz viel Pseudonähe auch dabei, dass die immer alle denken. Keiner wusste, dass Köhler zurücktritt. Die ganze Schwielosee-Geschichte sind auch alle von überrascht worden. Das ist dann alles nachher irgendwie plausibel und alle können ganz schnell drauf und alle haben ihre Quellen, um nochmal zu hören, wer hat wann, wie, was gesagt und wer ist durch die Hintertür und so.
Jetzt haben Sie aber zwei Beispiele genommen, die sehr stark affektbehaftet waren.
Ja gut, aber ich nehme sie jetzt einfach mal.
Okay, aber wie ist denn, wenn man der Büroleiterkreis, würden Sie sagen, der wird auch überschätzt? Also da nehmen die Leute sich selbst wichtiger als sie sind?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass man ein bisschen mehr Zeit braucht, um das Zeremonielle hinter sich zu bringen. Aber dann ist es in der Tat, wie Frau Schaus gesagt hat, normaler Kreis.
Okay. Herr Stegmann, Sie haben eine wunderbare Schlussfacette noch für uns, nämlich der Aspekt des sogenannten Wohnzimmerkreises, wo Sie auch mit Guido Westerwelle mal einmal geweilt haben und ihn betreut haben. Was ist der Wohnzimmerkreis noch wirkungsvoller als der Büroleiterkreis?
Nein, der Wohnzimmerkreis heißt Wohnzimmerkreis, weil er tatsächlich abwechselnd im Wohnzimmer von denjenigen, die den Kreis bilden, stattfindet und nicht irgendwo in einem Sitzungssaal oder einem Hinterzimmer eines Restaurants. Und es ist wie überall im Leben, ab dem Zeitpunkt, wo die Atmosphäre stimmt, ist auch die Unterhaltung eine andere. Und ich glaube, dass Journalisten an der Stelle mit dem Wohnzimmerkreis etwas richtig machen, weil sie auch zu sich selber an der Stelle Zugang gewähren und nicht nur erwarten, dass der Politiker Zugang gewährt.
Okay, also quasi ich glaube, das ist schon ein psychodynamischer Prozess.
Ach, da gibt es keine Omkerze, aber...
Sie waren mit Guido Westerwelle zum Beispiel in so einem Wohnzimmer. Verhält er sich da anders, wenn er bei einem Journalisten beim Krabbencocktail oder Weißwein dann auf dem Sofa sitzt? Ist er dann anders? Ist er weicher? Ist er lockerer? Ist er offener?
Ich weiß gar nicht mehr, ob da was zu essen da war, aber es ist einfach... das ist nicht der Punkt. Es geht schlicht und ergreifend darum, ab dem Zeitpunkt, wo keiner in dem Sinne
das Gefühl hat, es sei nur noch geschäftsmäßig. Mhm. Ab dem Zeitpunkt sind auch die Gespräche eine andere Art, also haben diese Gespräche eine andere Art Qualität. Das ist einfach so.
Geht auch um Vertrauensbildung.
Das ist völlig normal. Je weniger da sind und je lauschiger die Atmosphäre ist und je größer das Vertrauen ist, dass das, was gesprochen wird, anschließend nicht sofort verwurstet wird, desto weniger hat derjenige, der redet, ein Interesse daran, sich jeden Satz instrumentalisierbar und auch instrumentell vorher zu überlegen. Und am Ende gehen mehr Leute mit besseren Erkenntnissen nach Hause und dem Gefühl, dass auch mal durch Situationen unerwartete Erkenntnisse entstanden sind. Das ist einfach so, weil alle weniger überlegt und mehr gespürt haben. Und das ist wie immer im Leben eine Frage des gesunden Menschenverstandes und nicht unbedingt der klugen Planung.
Einfach mal loslassen.
Wenn ich Sie nachts aufwecke und nach Ihrer Meinung frage, werde ich auch was anderes hören als um 12 Uhr mittags.
Das stimmt. Frau Dr. Lötsch, Sie waren auch schon mal dabei als Gast?
Nein, war ich nicht.
Kommt noch.
Ich bin schon eingeladen gewesen, wenn ich es recht entsinne, aber dann wurden alle, wir hatten ja vorhin schon von verschiedenen Krankheiten heimgesucht. Okay. Und von daher fiel das dann erstmal aus.
Okay, die sollen doch nicht alle zusammen auf Parteitage fahren. Herr Christ, Sie können das abschließen. Sie waren ein bisschen skeptisch bei der Darstellung sozusagen, wie Vertrauen wächst und gedeiht. Habe ich so ein bisschen vernommen. Wo sehen Sie Skepsis?
Ja, also mich werden Sie in so einem Wohnzimmerkreis nicht erleben, weder als Gastgeber noch als Gast.
Wäre ganz spannend.
Weil die Leute, die ich ins Wohnzimmer reinlasse, mit denen bin ich befreundet oder da besteht ein Zusammenhang. Und Politik ist ein Geschäft, genau wie Journalismus und Medien ein Geschäft ist. Und machen wir uns doch nichts vor. Die Atmosphäre kann noch so sonnig sein. Ich sage einem Journalisten genau das, was ich ihm sagen will. Und zwar, da ist die Atmosphäre unabhängig. Und wenn ich off the records irgendwas mal sage, dann weiß ich doch genau, aus welchem Motiv ich das mache. Machen wir uns doch nichts vor. Das sind alles intelligente Menschen.
Ich kann das verstehen.
Ja? Und das Atmosphärische, ja schön, natürlich habe ich gerne angenehme Gespräche, aber die Inhalte sind doch klar und die sind doch auch gestellt. Also das unterstelle ich jedem mal, der professionell Politik macht. Und das unterstelle ich auch jedem Journalisten.
Also, Wohnzimmer, wenn das jetzt keine Metapher ist für diesen Hintergrundkreis, dann ist es ein problematischer Ort, das ist ja völlig klar. Das, in dem Moment, wenn man lange diesen Job macht, dann kann schon mal passieren, dass man irgendwann sich mit einem Politiker anfreundet, was in der Konsequenz bedeutet, dass man über den nicht mehr schreibt. Dann ist es nämlich zu Ende. Also wo das Wohnzimmer anfängt, ist im Grunde der Journalismus eigentlich zu Ende.
Ja. Gut, das war sozusagen, ich habe den Eindruck, je länger wir reden, umso besser wird das. Also offenbar liegt das auch an Getränken, aber trotzdem will ich nicht die Chance...
Keiner weiß
Wasser, ja. Stimmt, Wasser, wir trauen uns alle nicht. Aber trotzdem will ich die Chance nicht unterlassen, dass Sie durchaus auch Ihren Positionen kurz Fragen hier an die Gäste richten können. Und dazu gibt es, glaube ich, auch Mikrofone. Und wir dann nochmal zum Fazit kommen. Der Herr in der Mitte hat eins. Wer möchte Eisbrecher spielen? Die Chance von bitte schön, in der Mitte.
Ich würde gerne vorab eine Anmerkung machen zum Vertrauensverlust gegenüber Medien und der Politik. Ich glaube, es ist ein Prozess, der während der rot-grünen Koalition begonnen hat. Wenn Sie sich nicht nur das, was in der Politik erzählt wurde, sondern was auch in den Mainstream-Medien geschrieben und gesendet wurde, erinnern, dann war das so, dass der Markt das Ein und Alles dieser Erde war. Das war Spiegelzeit. Sie waren es alle. Sind übrigens auch meistens alle noch da. Reform war sozusagen das Gebetbuch beziehungsweise die Agenda 2010. Sie konnten lesen, hören, was Sie wollen. Das war alles völlig okay. Das war auch die Zeit, in der plötzlich die ARD zur besten Werbe- und Sendezeit, kurz vor 8, 5 Minuten Berichterstattung, hat sie bis heute, zur Börse hat. Dieser Prozess hat ja einen interessanten Höhepunkt, einen echten Klimax gefunden, nämlich in der Finanzkrise. Plötzlich standen all diese Experten, die sehr lange gesagt haben, so und nur so neoliberal geht es, standen mit relativ runtergelassenen Hosen da. Ich denke, dass hier eine Hauptursache, ja, ich mache es ja ganz schnell, dass hier eine Hauptursache des von Ihnen erwähnten Vertrauensverlusts liegt.
Dankeschön. Weitere Position hier in der Mitte, zwei Meldungen, so erst... Da, genau, und dann zwei Reihen vorher.
Ich habe eine Frage in Richtung Herrn Ulrich. Und zwar hatten Sie eben angedeutet oder zur Analyse gemacht, den Niedergang des Printjournalismus. Dafür sei die Online-Strategie der Verleger verantwortlich oder mitverantwortlich, habe ich jedenfalls so verstanden. Das gilt natürlich auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch dort gibt es ökonomischen Druck und Selbstformatierungstendenzen. Kurzum meine Frage, Sie haben eben so eine kurze Soziologie der Journalistenklasse betrieben. Kann es sein, dass es auch so ist, dass zunehmend Journalisten ihre Kunden, nämlich die Zeitungsleser, die Radiohörer, die Fernsehkonsumenten, immer weniger als Staatsbürger und immer mehr als Konsumenten begreifen und dass das vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass der weiße Elefant, den Sie eben so ein bisschen in den Raum haben reingehen lassen, dass der wieder rausgegangen ist?
Ja, vielen Dank, Ihr Kollege, zwei Reihen vorher. Aber weiterreichen ist einfacher.
Ja, genau. Meine Frage bezieht sich eigentlich, ich komme aus der Generation Praktikum, wenn man so will, und war auch schon in einigen Redaktionen. Ich stelle ja fest, wie man dort arbeitet mittlerweile. Man guckt sich Pressemitteilungen an oder man kriegt Pressemitteilungen zugeschickt und guckt, was man daraus machen kann. Und meine Frage ist ein bisschen in die Richtung, wächst da nicht mit mir, mit uns eine Generation heran, die sich dran gewöhnt, an diesen Devisenhandel, wie Sie eben sagten, Journalism, wie man sagen würde, die damit aufwächst und die gar keinen Rückgrat entwickeln kann, wenn man so will. Und ist da nicht eher die Gefahr nicht Nähe, sondern ist da nicht eher die Gefahr Distanz? Und muss man da nicht irgendwie was gegen tun?
Okay. Dann der Herr, zwei Reihen vor Ihnen, bitte. Da, frontal.
Welche Möglichkeiten räumen Sie heute Journalisten ein, Politiker aus dem Amt zu drängen durch ihre gezielte Berichterstattung, etwa wie es möglich war, das bei Eugen Gerstenmeier, Philipp Jenninger oder Rainer Barzel zu tun, unabhängig davon, wenn man sich vergegenwärtigt, wie die eigenen Fraktionen damals diesen Sachverhalt beurteilten.
Danke. Okay, erstmal alle zufrieden. Und noch eine letzte wollen Sie eine Frage stellen? Bitte.
Ja, Günter Bartsch, nur eine ganz kurze Verständnisfrage eigentlich. Herr Stegmann, Sie hatten vorhin erwähnt, dass Sie die Journalisten als Kollegen gut finden, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Daher die Frage an Herrn Ulrich und Frau Schausten, sehen Sie Herrn Stegmanns auch als Kollegen an?
Okay, Frau Schausten, beginnen Sie doch vielleicht erstmal mit der Rücktrittsfrage des Herrn in der Mitte, ist aus Ihrer Perspektive.
Ja, vielleicht zum Warm werden die letzte Frage. Nein, ich sehe Herrn Dr. Stegmanns nicht als Kollegen, er mich wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ja. Doch, das schon, aber das stört unser Verhältnis.
welche Chancen? Also ich glaube, im Prinzip gibt es die Chancen schon. Also ich habe jetzt gerade kurz versucht, mich zu erinnern, was ist die letzte, die versucht worden ist. Und erinnere mich an den Spiegeltitel. Wann war der? Bernd, hilf mir, vor einigen Wochen aufhören. Erinnern Sie sich? Also in der Hochphase des schwarz-gelben Zerwürfnisses zwischen Wildsau und Gurkentruppe, glaube ich, kurz vor dem Sommer titelte der Spiegel dann aufhören. Und das war natürlich durchaus auch als Aufforderung zu verstehen. Sie retteten sich dann nochmal in die Sommerpause und dann kam der Herbst der Entscheidungen. Also es war ein Anfang, aber auch eher ein zaghafter. Dann überlege ich mal, ich denke jetzt auch beim Sprechen, jetzt die Schäuble-Geschichte in den letzten Tagen. Das hätte natürlich auch nochmal einen zunehmenden Spin und Dreh bekommen können. Am letzten Freitag hat das Handelsblatt noch mal einmal versucht, da noch eine Eigendynamik reinzubringen, dass sozusagen die Kabinettsumbildung unmittelbar bevorstehe. Also es ist sozusagen sicherlich nach wie vor Impetus jedes Journalisten, zumal jedes investigativen Journalisten, aber nicht Selbstzweck, das kann es ja nicht sein. Also der Versuch an der Stelle aufzudecken, zu treiben und im Zweifel dann auch mit den entsprechenden Konsequenzen ist sicherlich da. Ob man dabei zahmer geworden ist, ist so eine Frage.
Die Frage direkt an dich. Mit den Rücktritten?
Und noch die andere dazu.
Also ich glaube, dass man heute mit Das ist eine einzelne Zeitung, es sei denn, sie hat einen Skandal am Wickel. Also dass durch das Schreiben keinen einzelnen Politiker zum Rücktritt zwingen kann. Und ich bin auch froh, dass das so ist, weil mir das beim Schreiben würde mich das total einschränken. Wenn, das ist ja gerade die unterschiedliche Funktion, die wir haben, dass wir was schreiben können. Wir sind auch die kybernetischen Mäuse des Systems. Wir schreiben, wenn das und das, dann kann es so und so kommen. Kommt dann oft nicht so. Und das müssen wir alles ausprobieren können. Wenn aber unser Schreiben die gleichen Folgen hat wie das Entscheiden einer Regierung, nämlich dass wirklich was passiert, sofort, das wäre eine Katastrophe. Also ich glaube das nicht. Und dass ich weiß, dass der Herr in der Mitte, habe es nicht genau verstanden, dass er sagte, dass sich mehrere Zeitungen sich zusammentun können und so weiter, glaube ich nicht, dass das funktioniert, weil die Zeitungen davon leben, dass sie sich unterscheiden. Und wenn sie anfangen, dasselbe zu machen, über zu langen Zeitraum funktioniert das nicht gegenüber den Lesern. Es gibt Beispiele, wo dann irgendwann alle ungefähr dieselbe Meinung hatten. Kurt Beck ist so ein Fall, wo alle dachten, der taugt nicht für Kanzler. Aber ich habe vorhin schon gesagt, dazu bedurfte es dann aber auch zusätzlich der innerparteilichen Gegner und einer völlig falschen Reaktion von Kurt Beck und seinen Leuten, nämlich ein immer mehr verbarrikadiertes, Wagenburg-mäßiges Verhalten an den Tag zu legen gegenüber den Medien. Soll ich noch was zu den anderen fragen? Ja. Ich habe nicht gesagt, dass der Journalismus im Niedergang begriffen ist. Ich habe nur von der Selbstachtungskrise der letzten Jahre gesprochen. Wenn man sich die Zahlen genau anguckt, es gibt nicht weniger, sondern mehr Tageszeitungsleser in den letzten Jahren. Das hat damit zu tun, dass die Migranten unter anderem, die wurden jetzt reingerechnet und die sind ja so stolz, dass sie dann die Sprache können, viele. Die lesen gerne Zeitung, ja, und die helfen uns momentan dabei. Trotzdem gibt es die Selbstachtungskrise. Wenn man den Leser als Konsumenten ansieht, dann ist man jedenfalls auf dem falschen Trip als Zeitung, weil zum Konsumenten wird er ja schon gemacht, wenn er im Internet ist. Dann macht er einen Suchbegriff und schon schickt ihm Google die entsprechende Werbung oder bei Facebook oder so. Und da ist die Vermischung zwischen die nervige für den Konsumenten ja für den Nachrichtenrezipienten ja eine nervige Vermischung von Inhalt und Werbung. Das will er bei der Zeitung nicht auch noch haben, dass man im Artikel auch sozusagen verkonsumiert wird. Es gibt aber so Tendenzen, das ist ganz klar. Und der Druck der Werbeindustrie ist da, dass man quasi den redaktionellen Teil vom Werbeteil nicht mehr unterscheiden kann. Wir fahren da eine ganz harte Linie, nicht weil wir Helden sind, sondern weil wir nachhaltig unser Produkt und unsere Glaubwürdigkeit und unsere Zeitung halten wollen. Generation Praktikant. Das ist diese Formulierung, das haben wir, glaube ich, erfunden, das Zeitmagazin, ist trotzdem falsch. Die Generation Praktikant sind ja meistens Leute, die Abitur haben und Hochschulstudium und die werden früher oder später in ganz seriöse Jobs fast alle reinkommen. Und dann ist diese Praktikumsphase auch mit vielen Entbehrungen oder doch eine Menge Erfahrung, ist die dann auch vorbei. Dass der Journalismus dann irgendwann infiziert wird davon, dass man sowieso so einen Armutsjournalismus sozusagen, man hat eh kein Geld mehr, die Fahrkarte zu bezahlen, um zum Politiker hinzufahren, und dann stellt sich die Nähefrage nicht mehr. Das, also so schwarz sehe ich die Lage nicht.
Herr Stegmanns, wie sehen Sie das? Diese war ja angedeutet, dass die Arbeitsbedingungen von Journalismus immer so schlechter werden und komplizierter werden. Das ist ja eigentlich gut für Sie, oder?
Nein, weil wir sprechen heute Abend sehr stark über den meinungsbildenden Anteil des Journalismus, aber wir haben ja auch Journalismus mit dem Auftrag, darzustellen und Berichte zu erstatten. Schlicht und ergreifend nüchtern zu sagen, was ist und was nicht. Und nicht nur, wie man es sehen kann. Mhm. Ob eine Lampe an ist oder aus ist, können zwei Journalisten eigentlich nicht unterschiedlich bewerten.
Aber ob ein Politiker an oder aus ist, ist schwer.
Ja, aber es gibt auch einfach Dinge, die sind neutral darzustellen. Also die sind auch neutral darstellbar. Mhm. Und davon gibt es eine ganze, ganze Menge mehr als der Meinungskampf in Deutschland. Politik in Deutschland ist ja nicht nur Meinungskampf in Deutschland, sondern sind auch einfach Tatsachen. Und da finde ich eine Ausbildung in der Redaktion unglaublich wichtig. Und da, also ich meine, vieles, was in Pressemitteilungen drinsteht, ist auch schlichtweg Darstellung Sachverhalt, egal ob man das jetzt tendenziös formuliert oder nicht. Oftmals geht es schlicht und ergreifend um Zahlen. Also da geht es um Fragen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und da knüpft zum Beispiel das auch an, weshalb ich sage, wir sind Kollegen. Weil würden wir nicht als Pressesprecher wissen, wie Journalisten arbeiten, also vorher auch oft genug mal welche gewesen sein, dann könnten wir auch die ganz normalen Serviceleistungen, damit überhaupt ein Journalist sich anschließend über das, was ist, eine Meinung bilden kann, nicht liefern. Und deshalb, finde ich, ist das mit dem Kollegen nicht anbiedernd, sondern schlicht und ergreifend beschreibend.
Aber wie das mit den Zahlen ist, haben Sie ja selbst gesehen jetzt bei den Arbeitslosenzahlen, was da so reingerechnet wird, wie die Statistik
das stimmt ja.
Von daher wollte ich so ein bisschen relativieren, aber das führt zu weit.
Aber da müssen wir ja anschließend auch zum Beispiel nüchtern liefern, was sind die statistischen Voraussetzungen. Und dann kriegen wir eine Frage gestellt, wann...
Aber es hat ja funktioniert. Erst die frohe Botschaft und das Dementi dann weniger. Okay, bitte.
Nochmal. Ja, ich fand wirklich ganz bemerkenswert den Beitrag von dem Herrn dort, der sagte, also die Finanz- und Wirtschaftskrise, das war so ein Bruchpunkt für Sie. Und da habe ich auch das ganz starke Bedürfnis, auch mal Fragen zurückzugeben an die Journalisten. Also 2008 hat er, kurz bevor diese Krise plötzlich ausbrach, sie waren ja alle fürchterlich, alle Experten waren überrascht, hatte sich die Regierung hingestellt und gesagt, das ist in Amerika, damit haben wir gar nichts zu tun. Dann hatte die Krise fürchterlich überraschend Deutschland ereilt. Herr Steinbrück als Finanzminister stand da und ich war ja, das ist ja nun wieder intern, als Vertreterin meiner Fraktion damals in vielen dieser Runden, wo die Fraktionsvorsitzenden informiert wurden, dabei. So, und jetzt, kurze Zeit danach, wird Herr Steinbrück schon wieder als der große Experte gehandelt. Da sind Sie doch alle sehr, sehr vergesslich, auch Sie aus Ihrer Journalistenzunft. Oder Herr Professor Sinn hatte völlig falsche Prognosen. Dann hat er 2-3 Wochen geschwiegen und jetzt sitzt er wieder in jeder Talkshow. Und ich finde, da muss man sich doch mal die Frage stellen, warum ist das Gedächtnis so kurz und warum wird nicht mal die Frage gestellt, ja, was war denn da eigentlich? Und da bitte ich auch manchmal um etwas kritischere Betrachtung, wenn ich das mal sagen darf.
Haben Sie eine kurze Antwort?
Kritische Betrachtung natürlich auf jeden Fall. In dem dieser Geschichte ist es, glaube ich, so, dass wenige die richtige Prognose hatten. Und Sie haben, also Ihre Partei, jetzt nicht Sie persönlich, Ihre Partei prognostiziert ja auch schon seit vielen Jahren den rasanten sozialen und kulturellen und menschlichen Niedergang der Republik. Ist auch nicht eingetreten, wird aber auch nicht stark kritisiert.
Okay, gut. Das war sozusagen ein kleiner Abschlag, aber ich glaube, die Frage ist verstanden worden von Frau Lötzsch. Ich will es nicht so vertiefen, ich möchte gerne eine Schlussrunde, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht draußen bei Weißwein und der Hirsesuppe zu reden, von jedem einfach einen positiven Vorschlag haben. Man soll ja zum Schluss immer News to Use präsentieren und vielleicht, Herr Christ, können Sie als Berufsoptimist beginnen. Was wäre aus dieser Diskussion über das Verhältnis der politisch-medialen Klasse zwischen Nähe und Distanz eine positive Empfehlung, die Sie gerne ändern würden oder wo Sie einen konstruktiven Vorschlag zur Verbesserung der medialen Sphäre hätten?
Also ich bin Berufsrealist, aber kein Berufsoptimist und sehe die Sachen realistisch und will jetzt mal zu den Vorreden hier nicht so weiter sagen und will sich auch von der Hirsensuppe nicht abhalten. Aber einen Vorschlag habe ich dann doch zu machen, um konkret einzugehen. Und zwar sehe ich ein Phänomen. Die Redaktionen stehen in einem unglaublichen Wettbewerbsdruck untereinander und auch im Erscheinungsbild nach außen. Es wird auch dort Kosten gespart, überall. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass aufgrund dieses Kostensparens immer mehr die journalistische Arbeit leidet, zum Ersten. Zum Zweiten, die Journalisten immer weniger Zeit zum Nachdenken haben. Und drittens, die Recherche, die für einen seriösen Journalisten so wichtig ist, immer mehr ins Hintertreffen gerät und mit Informationen gedealt wird, die nicht zu Ende recherchiert werden, weil man schon wieder an der nächsten Story dran ist, für sein eigenes Blatt oder manche, die für Verlage arbeiten, gleich für 3 Blätter. Es gibt Journalisten, die in einer Ausgabe für 3 verschiedene Blätter des gleichen Konzerns schreiben müssen. Es ist mittlerweile ein Wettlauf, nicht mehr unbedingt der Qualität, immer mehr der Quantität. Und wenn ich mir einen Vorschlag machen darf, auch kritisch an die Redaktion, und ich weiß, es gibt da unterschiedliche Richtungen. Die Zeit ist ein sehr positives Beispiel, was Qualität angeht. Es gibt andere Beispiele, die vielleicht nicht so toll sind. Wenn ich eine Bitte hätte, Qualität im Journalismus, gerade in einer Mediendemokratie, darf nicht auf der Strecke bleiben, dem reinen Kostendruckswillen.
Verstanden. Frau Schausten, Ihre Perspektive.
Da ich jetzt den gleichen Vorschlag habe, dummerweise, könnte ich jetzt auch einfach sagen, esst mehr Hirsesuppe, das hilft vielleicht auch. Aber vielleicht hilft es dem, hoffentlich schmeckt es auch, hilft es dem jungen Kollegen doch nochmal diesen gleichen Appell zu machen. Ich mache so in der Journalisten-Nachwuchsausbildung hier und da was. und mache so die Beobachtung, dass sie mit ihren ganzen Bachelor-Studiengängen, die keiner mehr versteht, was sie da eigentlich studieren, habe ich manchmal den Eindruck, dann auch vielleicht noch nicht an einem Ende sind. Also deshalb sich auch selbst um Qualität zu bemühen, kann wirklich nicht schaden. Und irgendwie einfach mal einen Experten anrufen, um sich schlau zu machen an der Stelle, wo man nichts weiß, ist auch nicht verkehrt. Also Qualität.
Mhm. Herr Dr. Stegmann, Sie haben bestimmt noch einen wegweisenden anderen Gedanken dazu. Zum Schluss.
Ich probiere die lieber erstmal im Stillen aus, bevor ich die hinausposaune. Denn ich wünsche mir zwar vieles, aber ich bin mir nicht sicher, ob das in Erfüllung geht.
Aber wir sind ja quasi in Kamera, Sie können offen sein.
Ja, das war ich gerade.
Ja. Okay, gut. Frau Dr. Lötsch, was ist Ihr Schlussbilanz, was Sie empfehlen würden, um diese Nähe-Distanz-Problematik positiv aufzuladen?
Ja, ich glaube, sowohl Politiker als auch Journalisten akzeptieren viel zu sehr, dass es immer weniger wirkliche Informationen gibt. Zwei Beispiele. Wir haben in der letzten Woche im Deutschen Bundestag eine Diskussion geführt über die neue NATO-Strategie. Diese NATO-Strategie hatte nur eine Handvoll Abgeordneter lesen dürfen. Das wurde allgemein sowohl von den Journalisten als auch von den Politikern akzeptiert. Das finde ich nicht in Ordnung. Auch zweites Beispiel, nochmal anknüpfend an Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Deutsche Bundestag hat einen Rettungsschirm von 480 Milliarden aufgespannt. Nur wenige Abgeordnete werden im Nachhinein über die Verwendung dieses Geldes informiert. Auch das wird allgemein akzeptiert. Ich finde das nicht akzeptabel. Und das wäre zum Beispiel für mich ein Anliegen. Dritter Punkt, letzter Punkt. Ich war neulich auf einer Journalistenveranstaltung, ein Preis von Berlin-Brandenburg, Journalistenverband, wurde verliehen, der lange Atem. Und da wurde von einem der Preisträger hervorgehoben, dass, wenn um Pressefreiheit gesprochen wird und über Pressefreiheit gesprochen wird, es auch um die innere Pressefreiheit in den Redaktionen geht. Und dass viele schon sagen, wenn ich das jetzt schreibe, wenn ich das jetzt denke, wenn ich das jetzt vorbereite, dann passe ich nicht mehr in den Mainstream der Redaktion. Dass es gar nicht der Druck immer von außen kommt, von den Politikern, sondern auch in den Redaktionen selber es eine innere Pressefreiheit geben müsste.
Mhm. Schlusswort sozusagen mit noch einer Elefantenthese.
Ich habe immer Lust, das Gegenteil von dem zu machen, was Sie wollen.
Das stimmt. Hat ja ganz gut funktioniert.
Ich würde sagen, Kritik, Respekt, Selbstvertrauen, arbeiten, cool bleiben, essen und trinken.
Sehr gut, das ist die Überleitung. Ich danke allen hier oben auf dem Podium. Ich glaube, bei einem nicht ganz einfachen Thema haben alle viele interessante Gedanken beigetragen. Besten Dank dafür und auch vielen Dank bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Zum Lohn gibt es jetzt sozusagen die traditionelle Hirse-Hanf-Suppe, heute ganz besonders gut abgeschmeckt und mit Weißwein aufgefüllt. Vielen Dank.